Ja, herzlich willkommen in der Erdbar. Heute Episode Nummer 3. Wir haben den 19.07.2020 und ich freue mich sehr, dass wir heute uns wieder zusammenfinden, Stefan. Wie geht es dir?
Ganz gut, dankeschön. Ich freue mich auch, dass es endlich mal wieder klappt. Nach ein bisschen Verzögerung jetzt, aber was lange währt, nun endlich passiert, oder wie heißt das? Ich habe es wieder vergessen.
Was lange währt, wird endlich gut, meinst du?
Genau, ja.
Ja, prima, ja. Wir versuchen derzeit noch so ein bisschen unseren Rhythmus zu finden, ja.
Genau.
Hast du denn irgendwelchen positiven Feedback auf unseren letzten beiden Episoden bekommen?
Ja, also ich habe inzwischen endlich auch mal ein paar Feedbacks gekriegt. Positiv.
Das freut mich.
Zum Glück, ja.
Das ist keine Selbstverständlichkeit, genau.
Muss man sich fragen, ob man das irgendwie so noch weitermacht, aber nee. Ja, also was mir jetzt gerade spontan einfällt, eine positive Sache, Leute fanden, dass unsere Stimmen so verschieden sind und man deswegen im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts immer weiß, wer jetzt gerade spricht. Das ist anscheinend...
Das ist echt ein Vorteil, ja.
Ja, ja, das ist anscheinend bei vielen Podcasts, und das habe ich selber auch schon gemerkt, immer das Problem, dass sich manchmal die Sprecher sehr ähneln und dann muss man immer kurz überlegen, wer spricht denn jetzt eigentlich? Und man weiß das dann erst, wenn der Dialog dann irgendwie weitergeht, wenn der andere wieder spricht, und dann so vom Inhalt her weiß man es dann wieder. Das scheint bei uns jetzt irgendwie zum Glück kein Problem zu sein.
Und da haben wir biologisch gesehen nochmal Glück gehabt.
Ja, das sind wir irgendwie bevorteilt.
Sehr gut, das freut mich.
Ja, und aber ansonsten auch so thematisch ganz gutes Feedback. Scheint interessant zu sein, worüber wir sprechen.
Wobei die Themen... Obwohl es ja größtenteils nerdige Themen sind.
Genau, nerdige Themen, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, weil wir eben irgendwie ja, da wirklich persönlich auch einen Bezug zu haben und irgendwie das auch als wichtig empfinden, ja, und nicht einfach nur drüber sprechen, weil wir meinen, man müsste drüber sprechen. Wobei, natürlich meinen wir das, aber weil irgendwie auch so ein Drive dahinter ist, zieht es dann auch so ein bisschen.
Um ein Thema anzuknüpfen von neulich, hast du denn schon das Glück, den Kometen Neowise zu sehen?
Nee, leider noch nicht. Aber ich habe gelesen, dass Leute ihn schon gesehen haben und auch Fotos, schöne Fotos gemacht haben.
Ja, mein Schwager hat mir berichtet, dass er ihn gestern Nacht noch gesehen hat.
Ach krass. Ja. Aber ich glaube, da muss man sehr tief in der Nacht raus, um den im Moment zu sehen. Oder täusche ich mich da gerade?
Ja, da gibt es ja auch wieder Webseiten, wo man nachschauen kann, wann der uns sozusagen überquert. Aber er soll spektakulär sein. Also ich habe von einem Freund, der relativ gut fotografiert, was ja noch lange nicht heißt, dass man gut auch Astrofotografie betreibt, habe ich ganz tolle Aufnahmen gesehen, und die hat er in Bockenheim gemacht, ne? Also mit aller Lichtverschmutzung, die Frankfurt so im Angebot hat. Das fand ich sehr beeindruckend.
Dann muss der ja echt hell sein.
Ja.
Ja. Ja, stark. Muss ich mal die Augen aufhalten. Gut, dass du es sagst und mich nochmal dran erinnerst. Bezüglich so Kosmos und Zyklen und so, ich habe noch so einen kleinen Nachtrag vom letzten Mal. Da hattest du mir diese interessante Frage gestellt, was ich von der Sommersonnenwende halte und das irgendwie auch zu feiern in irgendeiner Form. Und da kamen wir ja irgendwie drauf zu sprechen, dass eigentlich so die gesamten Feste, das im Jahr über eigentlich größtenteils, also zumindest die bekannteren, alles religiöse Feste sind.
Ja.
Und da bin ich jetzt kürzlich nochmal im Gespräch mit einem Freund und Kollegen drauf gekommen, dass eigentlich ja die meisten wichtigen religiösen Feste im Prinzip auch Naturfeste sind. Ja, nur dass es eben heute alles verschüttet ist. Zum Beispiel angefangen bei Ostern. Das ist immer so um den letzten Vollmond herum vor der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und dann gibt's ja das an der Sommersonnenwende, das sogenannte Johannifest, was aber heute auch selbst in der Kirche gar nicht mehr wirklich gefeiert wird. Aber das war eigentlich so das Sommer-Sonnenwendfest hier so in unserer Region und hat dann sogar von der Kirche, es ist dann eben übernommen worden, weil sie sich da nicht durchsetzen konnten, dass es heidnisch ist und irgendwie nicht wichtig, und haben das dann Johannifest genannt, ja, nach einem Heiligen benannt oder nach einer Heiligen, nee, einem Heiligen wahrscheinlich, Johannes. Die Herbsttag- und Nachtgleiche ist nach dem Heiligen Michaeli benannt. Das ist dann das Michaelifest, was aber auch so gut wie gar nicht mehr gefeiert wird. Und schließlich Weihnachten, ja, ist ja im Prinzip die Wintersonnenwende. Das Wintersonnenwendfest. Ja, um den 21., 20. Dezember ist die ja immer. Und Weihnachten ist so um die Zeit. Also im Prinzip alles alte Jahreszyklenfeste, die da gefeiert werden, aber eben heute nur noch als religiöse Feste bekannt sind.
Weil sie sozusagen überlagert sind, sozusagen durch andere Bedeutungen überlagert wurden.
Genau.
Ja, genau. Spannend.
Und dass das heute einfach nicht mehr direkt nachvollziehbar ist, ja, was das eigentlich im Ursprung für Feste waren.
Ja, mega spannend. Das hatte ich so natürlich auch nicht auf dem Schirm, ja.
Doch, finde ich auch spannend, ja. Also, dass eigentlich diese wichtigen Feste, die wir bis heute feiern, im Prinzip alles Naturzyklenfeste sind. Und das ist in vielen anderen Ländern auch so, ja. Das habe ich auch in Thailand erfahren. Also von da kenne ich es auch. Die wichtigen Feste sind immer irgendwie, haben irgendwas mit ganz wichtigen Rhythmen und Zyklen in der Natur zu tun. Also da jetzt dann eher so Regenzeit, Trockenzeit und bei uns dann eben so diese die Jahreszeiten, die eben zumindest astrologisch von diesen Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen bestimmt sind.
Ja, oder auch in anderen Teilen der Erde, dass beispielsweise die Zugvögel zurückkommen oder dass Wanderungen von größeren Tiergruppen, weiß ich, die Gnu-Wanderung oder irgend sowas in der Art. Also es gibt ja sozusagen auch Bezüge, die nicht nur einen Bezug auf die Flora, sondern auch auf die Fauna haben.
Genau. Also einfach auch Zyklen in der Tierwelt, ja, die ja auch dann immer auch Erdzyklen widerspiegeln. Genau.
Ja, prima. Prima. Danke für den Input nochmal, ja. Haben wir sonst noch irgendwelche Hausaufgaben zu erledigen oder kommen wir zum Getränk der Woche?
Lass uns mal das Getränk der Woche machen.
Ja, da wurde ich mal wieder von meinem, wie so oft, Übermut eingeholt. Ich hatte mir nämlich einfach gedacht, stell einfach mal mein Lieblings-Kaffeegetränk vor, nämlich den Cortado. Und das Problem ist ja, dass man, vor allem wenn man so einen Podcast aufzeichnet, die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens die Hälfte der Hörer mehr Ahnung von Kaffee haben als ich, immens hoch ist. Weil das einfach so ein mega spannendes, so eine Nische kann man nicht mal sagen, ne? So ein mega spannendes Themengebiet ist, wo man sich so richtig drin verlieren kann. Also ich weiß, ich habe Freunde, für die ist es das Größte überhaupt, so in so Touren durch Kaffeehäuser zu machen, auch wenn sie auf Reisen sind, und sich da so richtig tief einzusteigen und die auch selber privat wirklich super hochwertig den Kaffee zubereiten. Also wo es nicht darum geht, dass der Kaffee so das wachmachende Beiwerk des Frühstücks ist, sondern wo der Fokus auf den Kaffee ist und auch wirklich das als Kunst, als Barista-Kunst oder wie auch immer betrieben wird. Von daher bin ich dann natürlich jetzt der absolute Stümper, wenn ich da jetzt sage, ich mag den Cortado, da wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, natürlich, Cortado, Digga. aber nichtsdestotrotz mag ich den sehr gern, also in seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Also schlussendlich ist ein Cortado die spanische Variante von ein und derselben Sache am Ende des Tages. Es ist ein Espresso, der dann mit einer überschaubaren Menge aufgeschäumter Milch verschnitten wird, also aufgetragen wird, besser gesagt, ne? Also es kommt oben drauf als neue Schicht. Das gibt es dann in Varianten, auch in Portugal, da heißt es dann Garoto, also zumindest so in der Region um Lissabon drumherum.
Also aufgeschichtet heißt, man sieht dann so zwei Schichten, so eine Milchschicht und eine...
Genau, ja, okay. Ja, genau. Und es wird halt nicht in der Tasse, sondern in einem Glas gereicht. Da kriegt man meistens, ist dann auch irgendwie wie so eine kleine Serviette drumherum gewickelt, die sozusagen die verschütteten Tropfen abfangen und damit du dir auch nicht die Finger dran verbrennst. Mhm. Auf jeden Fall, was super spannend ist, du weißt ja, wie sehr ich Infografiken nicht nur liebe und seit Jahren selber gestalte. Ich habe dann das einfach mal so, habe da mal ein bisschen danach gesucht. Ich werde eins davon auch mal beispielhaft in die Shownotes reinsetzen. Da gibt es ja ganz tolle Grafiken, wo Leute halt so eine Kaffeetasse im Querschnitt darstellen und wirklich mal in so einem Schichtmodell zeigen, wie der jeweilige Kaffee, also was man darunter zu verstehen hat, ne? Also das ist zum Beispiel so ein Kaffee con Leche, was ja sozusagen auch bloß Milchkaffee heißt. Da sieht man halt, okay, der besteht sozusagen aus filterten Kaffee und obendrauf aufgeschäumter Milch. Im Gegensatz zum Cortado, bei dem es sozusagen kein Filterkaffee die Grundlage ist, sondern ein Espresso. Aha. Und so weiter und so fort. Ne? Und das kann man ja wirklich zur Perfektion treiben. Ne? Und ja, mega, mega spannend. Also von daher, das wäre jetzt mal so mein Getränk der Woche, wäre sozusagen der Cortado. Stellvertretend für diese sehr, sehr große Welt der Milchkaffees. Mhm. Und ja, mehr kann ich da jetzt auch sozusagen en Detail gar nicht dazu sagen, zumal es wahrscheinlich in dieser komplexen Welt eh alles falsch wäre, was ich dazu sagen habe.
Was mich jetzt gerade noch interessieren würde, weißt du eigentlich, was Cortado heißt?
Jetzt übersetzt? Nee. Was heißt es denn?
Nee, ich weiß leider auch nicht. Ich frage mich halt, wieso sie den jetzt so nennen. Cortado.
Also, ja. Berechtigte Frage.
Und es ist also ein Espresso, sprich, der wird eben dann entweder in diesen Kännchen, die man auf die Herdplatte stellt und wo dann praktisch der Kaffee, also jetzt das Kaffeepulver, gedämpft wird und eben nicht aufgebrüht wie jetzt bei einem Filterkaffee. Das ist ja so der Unterschied zwischen Espresso und Filterkaffee oder soweit ich das verstanden
habe. Naja, Moment. Also das eine ist ja sozusagen der aufgebrühte Kaffee, also so wie man den halt vor 30 Jahren in Deutschland eigentlich nur bekommen hat.
Genau.
Und dann gibt's ja sozusagen die Variante, dass du den Kaffee sozusagen, also wie so bei so einer klassischen, was man so auf den Herd stellt. Und dann gibt's ja noch mal mit dem Siebträger, wo du ja explizit mit Druck arbeitest. Also das ist eigentlich die Idee vom Espresso.
Richtig, deswegen ja Presso, also Druck,
Espresso. Ja, genau.
Genau.
Ich habe jetzt gerade mal Cortado nachgeschlagen. Also Cortado heißt aus dem Spanischen übersetzt zerhackt oder abgeschnitten. Was ja durchaus Sinn macht, dass sozusagen abgeschnitten in Form von, dass man diese klare Grenze zwischen dem Espresso und dem Milchanteil sieht.
Ist das nicht dasselbe, was die Italiener den Latte Macchiato nennen?
Siehst du, und das ist genau das Ding, was ich meinte. Jetzt kommen wir in die ganz gefährlichen Fahrwasser.
Okay.
Ich gucke mal in meine tolle Übersichtsgrafik. Nein, ein Latte Macchiato ist nochmal was anderes. Denn da hast du sozusagen erst die aufgeschäumte Milch, dann kommt der Espresso drauf und dann kommt sozusagen noch der Milchschaum obendrauf. Also man unterscheidet auch nochmal zwischen aufgeschäumter Milch und Milchschaum.
Okay.
Und da ist sozusagen, der Espresso ist nur die Zwischenschicht.
Was ich mich jetzt gerade noch frage, wie funktioniert das eigentlich, dass man das so in zwei Schichten auftragen kann? Weil wenn ich Milch in Kaffee reinmache, dann vermischt sich das doch sofort.
Ja, deswegen bist du auch kein Barista.
Machen die da irgendein Zeus rein, damit sich das erstmal nicht...
Ich glaube, das sind einfach pure physikalische Effekte am Ende des Tages. Also dass du dir einfach die physikalischen Eigenschaften in gewissen Temperaturzonen zunutze machst und würde ich jetzt mal sagen.
Okay. Na gut, also schon ein kleines Handwerk, was da betrieben wird. Das macht man nicht einfach mal so kurz.
Ja, das ist wieder so ein schönes Beispiel, wo die Grenze von Handwerk zu Kunst, Kunst und Ausdrucksform natürlich fließend ist. Ne?
Mhm.
Also ich glaube, viele Barista verstehen sich auch durchaus als Künstler. Ich meine, es gibt da ja auch noch so dieses, was man so als Latte Art bezeichnet, ne, wo man dann sozusagen auf der obersten Schicht noch irgendwelche Figuren zeichnet oder so.
Hm.
Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Hast du bestimmt auch schon mal
klar.
Gesehen, ne? Wo die Leute sich ja total verkünsteln, ne? Also ich meine, wo man dann, der Klassiker ist ja so eine Blume oder so ein Tannenbaum, ne? Aber wo ja Leute wirklich Schwäne und komplexe Figuren drin zeichnen können. Also mega spannend.
Ja, das ist schon interessant. Ich sehe es halt nur selten, weil ich immer nur einen schwarzen Kaffee trinke. Deswegen kriege ich das nicht so zu Gesicht.
Das war jetzt eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt gerade mit dir noch hinaus wollte drauf, was für einen Bezug du eigentlich zu der Kaffeehauskultur hast. Weil bei mir ist das irgendwie, ich weiß, es klingt ja natürlich jetzt irgendwie ziemlich pants down, ne? Aber irgendwie, wenn ich irgendwie auf Reisen bin, ich gehe halt gerne in eine Bar oder ähnliches. Aber so diese Kaffeehauskultur, die finde ich mega spannend, aber trotzdem gehe ich sehr selten in Kaffeehäuser. Also Kaffeehaus jetzt mal so als Überbegriff, ne? Also von daher, ich habe da nicht so ganz den intensiven Bezug dazu, aber wenn ich mich da jetzt allein schon mal so durch so eine Bildersuche durchklicke, kriege ich gerade unglaubliche Lust, so diese Orte auch einfach mal aufzusuchen. Und es gibt ja auch so mehrere Städte weltweit, die für ihre Kaffeehauskultur wirklich auch bekannt sind. Also bestes Beispiel, was mir sofort einfällt, ist Melbourne in Australien, die ja wirklich für ihre sehr reiche Kaffeeszene bekannt ist. Sind in dem Fall.
Ja, das ist so schon interessant, gell? Das ist vielleicht so heute immer mehr das, was früher so eher so Teehäuser waren, was ja heute nicht mehr so im Trend ist.
Ja.
So mit ihrem ganz eigenen Flair. So ein Café hat ja immer so eine ganz eigene Atmosphäre, vor allem wenn es wirklich was Eigenes ist, ja, also keine Ketten. Also jetzt irgendwie so eine Starbucks-Tour zu machen, das wäre jetzt wahrscheinlich eher langweilig, ja, aber so wirklich in so kleine individuelle Cafés und die dann so zu erkunden in der Stadt. Also vor allem, wenn man auch gerne Kaffee trinkt und nicht so wie ich auch mehr als ein Kaffee pro alle 2-3 Tage trinken kann, dann macht das natürlich Spaß.
Naja, also ich bin ja auch eher so, zumindest was den Koffeinanteil pro Tag angeht, auch eher so in dem Junkie-Level, würde ich jetzt mal sagen. aber ja, klar. Also ich meine, das ist natürlich die Grundlage, also dass du das auch vertragen kannst. Also bei mir ist, glaube ich, eher das Problem, dass ich so große Mengen Milch irgendwie nicht vertragen kann. Also ich glaube, wenn ich so zwei, so klassisch so Latte Macchiato, wo halt der Milchanteil auch noch höher ist, trinke, da geht es mir danach auch nicht ganz so gut.
Ja.
Also das ist eher so das Ding bei mir. Also der Koffeinanteil ist nicht das, was mich irgendwie ins Straucheln bringt.
Ja. Da hast du Glück.
Ansichtssache.
Das war ja auch in Chiang Mai in Thailand. Ist das in der letzten Zeit sehr im Kommen gewesen, so in den letzten Jahren? Also das liegt im Norden Thailands, so von Bergen umgeben. Und die Berge sind hoch genug, also so sprich so auf 1000 Meter plus, dass sie so das Klima für den Arabica-Kaffee hergeben. Und das hat sich so in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt, dass immer mehr so Kleinbauern angefangen haben, Kaffee anzubauen, ja, so. Also viele von denen, die da in den Bergen leben, die waren ja bis vor ein paar Jahrzehnten noch komplett subsistent, ja, Selbstversorger, und die kommen jetzt auch so ein bisschen dahin, auch Geld zu verdienen, Geld verdienen zu wollen und fangen an, da so ihre kleinen Sachen zu machen und darunter sehr, sehr populär im Moment Kaffeeanbau und dann oft auch selber rösten und oft wird es dann selbst vermarktet über Facebook oder sonst wo oder eben auch dann im Tal in Chiang Mai in der großen Stadt dann in solchen kleinen individuellen Cafés verkauft. Eigentlich sehr schön.
Na, Chiang Mai, also ich erinnere mich dran, als wir beide dort waren, da sind wir auch durch so ein paar Cafés gezogen, die halt vor allem auch so die ganze Expatriates-Szene, die ja sehr ausgeprägt ist in Chiang Mai, auch anzieht. Ne? Also diese ganzen vermeintlichen digitalen Nomaden, die eigentlich irgendwie aus Europa kommen und irgendwas IT-mäßiges coden und da gefühlt den ganzen Tag in Kaffeehäusern rumhängen.
Ja, genau. Deswegen, das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum das da so gut funktioniert.
Genau, weil die halt auch bereit sind, verhältnismäßig hohe Preise zu zahlen.
Ja, genau. Ja, aber das ist so inzwischen in Thailand schon so eine der Hotspots für Kaffee und auch Kaffeegenuss, ja, nicht einfach nur Kaffee reinkloppen, sondern auch sich echt mal Zeit nehmen, hinsetzen und für 1-2 Stunden mal so ein paar Kaffees da durchprobieren.
Mega spannend, also das ist ja das, was ich gerade meinte, ne? Also das vielleicht sollte ich auf meinen Reisen, sofern sie denn wiederkommen, da auch mal noch einen Fokus draufsetzen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Spannende Sache. Mal gucken, was man da noch für Spezialitäten so entdecken kann.
Genau. Da gibt es ja, cool, alle Varianten, ja, auch mit Röstung, verschiedene Röstungen und dann wie er vorher fermentiert wurde. Ich glaube, der wird ja manchmal auch noch fermentiert, gell? Die Bohnen, bevor sie dann geröstet werden. Oder von irgendwelchen Tieren gefressen vorher und dann wieder ausgeschieden und dann wird das.
Aber das ist ja schon very special, ne? Ich meine, das sind ja irgendwie diese indonesische Katzenkaffee. Oder das ist ja schon die Nische der Nische.
Ja, genau. Ja, gut.
Also, ja, aber cool. Auf jeden Fall. Was willst du uns denn diese Woche vorstellen, mein Lieber?
Ja, ich bin auf ein Thema gekommen, was mich schon auch seit längerer Zeit verfolgt oder das mich auf jeden Fall wichtiger Teil von meinem erst so Studienleben, dann aber auch Berufsleben war. Und indem ich aber auch sehr viele so Wandlungen durchgegangen bin, ja, von anfänglicher großer Begeisterung hin zu professioneller Nutzung und dann Skepsis und irgendwie nicht mehr so sicher, ob das alles so toll und gut ist. Also, das Thema heißt ganz einfach GPS, globales Positionierungssystem. Und aber auch so ein bisschen im Hinblick auf, wie finden wir uns im Raum und auf der Erde eigentlich zurecht? Wie finden wir unseren Weg? Ja, das ist so mein Thema heute.
Mhm.
Worüber ich gern sprechen würde. Ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen so an. So meine Geschichte mit GPS. Also das hat ja eigentlich so allmählich hier und da gehört, hat man davon, glaube ich, zum ersten Mal so in den 90er Jahren. Das ist eigentlich auch so der Zeitpunkt, wo das GPS, also diese Konstellation von diesen inzwischen, also heute glaube ich 30 Satelliten, zum ersten Mal vollständig war. Ja, das war 1993.
Mhm.
Und das war also eigentlich schon eine lange Geschichte, die bis zu diesem Punkt geführt hat. Ja, also das gab ja vorher schon so ein anderes Satellitensystem, auch aus den USA. Also GPS ist ja im Prinzip aus dem US-amerikanischen Militär hervorgegangen. Und es gab davor auch schon ein Vorgängersystem, das nannte sich Transit. Das dann aber auch wiederum natürlich basierend auf anderen schon vorher existierenden Navigationssystemen aufgebaut war. Genau.
Also, vielleicht sollte man auch noch ein bisschen dazu sagen, dass GPS ähnlich wie bei Tempo und Taschentücher ja heutzutage als Standard, als generischer Begriff eigentlich für Satellitennavigationssysteme verwendet wird. Also
richtig.
Es gibt ja auch noch andere. Ja, also es gab, genau, Vorgänger von GPS und es gibt jetzt auch Konkurrenten, allen voran das europäische Konkurrenzmodell. Aber das ist halt einfach so übergegangen, dass man einfach GPS sagt, obwohl das ja eigentlich ein spezifisches System ist. Eigentlich meint man damit eigentlich Satellitennavigation.
Genau, genau, richtig. Also es gibt ja inzwischen auch dieses, genau, du hast ja gesagt, das europäische, das ist ja das Galileo.
Mhm.
Und dann davor gab es längere Zeit auch schon das GLONASS, so das russische Äquivalent. Und ich glaube, China hat inzwischen auch irgendwas, aber das, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Aber man nennt das eben alles oft umgangssprachlich GPS, weil GPS einfach das erste vollständig funktionierende System war, was aber eben auch nicht nur militärisch genutzt wurde, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich war. Ja, das ist ja oft so in den USA, ist sehr viel mehr als in vielen anderen Ländern, besonders auch in Europa, dass Technologien oder irgendwelche Dinge, die aus Steuergeldern heraus entstanden sind, sehr schnell dann auch immer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Ja.
Ja, genau. Und also was früher echt so ein Nischending war, also militärisch genutzt und dann irgendwo hier und da auch angefangen wurde, privat zu nutzen, ist ja heute eine Technik, eine Technologie, die ja bis, ich will sagen, bis in die Intimsphäre hinein Einzug gefunden hat, ja, auf unseren Smartphones. Also heute läuft ja wirklich jeder mit dem GPS herum, benutzt es teilweise bewusst, aber in ganz vielen Fällen auch ohne, dass man es weiß. Ja, gerade in diesen ganzen Apps, die in irgendeiner Form auch den Ort mit einbeziehen, also solche Location-Based Services, was ja auch Google ganz extrem vorangetrieben hat mit ihrem Google Maps-Projekt, ja. Wo ja noch ein riesiger Rattenschwanz an anderen Projekten dahinter steht, die irgendwie versuchen, eine Karte von der Welt zu machen, wo eben nicht nur irgendwelche Orte drauf reingeschrieben sind, sondern auch eben die Bewegungen von Menschen und wo wer hingeht und wo gerade wie viele Autos unterwegs sind. Also da passieren ganz viele Sachen, die von denen eigentlich nur Experten wissen, was das eigentlich bedeutet, ja, und in wie tief das auch irgendwie so das gesamte Leben verändert.
Also gut. Ich erinnere mich zum Beispiel dran, das erste Smartphone, was ich hatte, was GPS konnte, war damals noch ein Nokia. Heute auch noch kaum noch vorstellbar. Da war das aber so, wenn du das GPS genutzt hast, hat das so viel Akku gezogen, dass du es wirklich, wenn du es nutzen wolltest, zum Beispiel um rauszufinden, wo bin ich gerade, ne, hast du das angemacht und danach aber auch direkt wieder ausgemacht, weil du wusstest, in dem Moment, wo du es anhast, zieht das sofort den Akku leer. Und das ist ja heutzutage was ganz anderes. Ich glaube, ich würde mal sagen, bei den meisten Leuten ist die GPS-Funktion dauerhaft aktiviert. Das ist eher die Besonderheit, wenn man es mal ausschaltet.
Ja, krass. Ich habe jetzt noch so ein älteres Smartphone. Da habe ich es meistens aus. Aber da komme ich später nochmal darauf zurück, wie ich das inzwischen benutze.
Ja.
Das habe ich schon so ein bisschen so angedeutet, dass da bei mir auch so ein Sinneswandel stattgefunden hat. Aber später. Ich will mich jetzt doch nochmal daran wagen. Ich weiß nicht, ob es gelingt oder ob es scheitert. Ein bisschen zu erklären, wie dieses GPS eigentlich funktioniert, weil das eigentlich doch sehr spannend ist und irgendwie im Prinzip, also vom Prinzip her, von der Idee her, relativ einfach ist, aber in der Umsetzung einfach sowas von kompliziert, dass es ganz schwierig ist, das irgendwie zu erklären, ohne dass man sich in irgendwelchen Details verliert und dann plötzlich gar nicht mehr weiß, was man da eigentlich daherredet. Aber ich versuche es trotzdem mal. Also so die Technik, die hinter dem GPS steht, ist ja im Prinzip, es basiert alles auf Radiowellen und Funktechnik. Prinzipielles Verfahren, um jetzt eine Position zu bestimmen, ist in der Funk- oder Radiotechnik, nennt man die Trilateration. Sprich, man braucht mindestens drei, deswegen drei Signale, die man empfängt von verschiedenen Positionen um einen herum, also von verschiedenen Radiostationen, um seine eigene Position bestimmen zu können. Also da gibt es so ein ganz einfaches Beispiel, wo man erstmal mit anfangen kann, um das so ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Wenn es zum Beispiel ein Gewitter gibt, in der Ferne, noch nicht an dem Ort, wo man eigentlich steht, dann ist es ja oft so, dass man einen Blitz sieht und dann irgendwie nach einer bestimmten Zeit der Donner kommt. Aber man weiß ja, dass eigentlich, wenn das Gewitter direkt über einem ist, Blitz und Donner gleichzeitig kommen. Ja, also in Bruchteilen von Sekunden nacheinander. Mhm. Sprich, wenn dieses Gewitter jetzt weit weg ist und man sieht einen Blitz und dann kommt der Donner vielleicht nach 5 Sekunden, dann kann man aus diesen Informationen berechnen, wie weit dieses Gewitter weg ist. Weil nämlich Schall. Der Schall mit einer Geschwindigkeit von, ich glaube, plus minus 350 Meter pro Sekunde sich fortbewegt. Und wenn das jetzt 5 Sekunden gedauert hat, kann man ja rechnen, also 5 mal 350, dann sind wir so ungefähr bei, was ist denn das? 1500, ja, so knapp, also keine 2000, 1800 Meter ungefähr, ja, 1,8 Kilometer entfernt, ja, das kann man dann eben aus diesen Informationen berechnen. Das Gewitter muss ungefähr 1,8 Kilometer entfernt sein, weil es für den Donner 5 Sekunden gebraucht hat, bis er bei mir war. Ja, und dann kann man zumindest die Entfernung berechnen und dadurch, dass man den Blitz gesehen hat, weiß man auch die Richtung. Das ist so das Prinzip, mit dem man dann eben auch mit Radiowellen praktisch solche Messungen durchführen kann.
Indem man die Laufzeit von Signalen misst.
Genau. Du brauchst aber dann natürlich von dieser Radiostation, die du empfängst, brauchst du die Information, wann sie dieses Signal abgesendet hat. Weil wir haben ja den Blitz nicht, ja, den man sieht.
Ja.
Der fehlt. Also brauchen wir von der Radiostation, die dieses Signal sendet, die Information, wann sie abgesendet wurde. Und natürlich, um unsere eigene Position dann auch zu bestimmen, müssen wir auch die Koordinaten von der Radiostation kennen. Ja. Und das alles wird natürlich dann auf dieses Radiosignal, das wir empfangen, wird es dann drauf moduliert. Also einmal die Zeit und dann natürlich auch die Koordinaten dieser Station. Und wenn man das von 3 Stationen empfängt, die so in deiner Reichweite sind, dann kannst du eben über dieses Verfahren der Trilateration, also das ist im Prinzip Geometrie, ja, das kann man geometrisch lösen, aber oder auch in einem Gleichungssystem, kannst du dann deine eigene Position berechnen. Mhm. Genau so funktioniert eigentlich auch GPS. Man braucht eine bestimmte Anzahl von Satelliten, deren Signal man empfängt, also theoretisch 3, aber das im Fall von GPS reicht das nicht, aus einem bestimmten Grund, den ich jetzt gleich noch zu erklären versuche. Und die Satelliten senden dann einmal das Zeitsignal, also wann sie das Signal abgeschickt haben, und sie senden auch Informationen über ihre Position, was natürlich bei Satelliten nochmal viel komplizierter ist, weil das ja nicht irgendwie eine Koordinate auf der Erde ist, sondern eine Position in ihrem Orbit. Ja, das nennt man dann Ephemeris. Also eine wesentlich kompliziertere Positionsbeschreibung einer Erdumlaufbahn. Genau. So. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz großen Problem. Ich habe ja eben gerade dieses Beispiel genannt mit dem Blitz und dem Donner. Der Schall bewegt sich mit 350 Meter pro Sekunde. Und über diese Info kann ich dann ungefähr berechnen, wie weit das Gewitter weg ist. Vielleicht auch ganz präzise, wenn ich genaue Messgeräte benutze. Jetzt haben wir bei Radiowellen das große Problem, dass sie sich eben nicht mit 350 Meter pro Sekunde fortbewegen, sondern mit Lichtgeschwindigkeit. Sprich, das sind ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, worin die große, große Herausforderung liegt, beziehungsweise eigentlich irgendwie erstmal die Unmöglichkeit, Radiowellen zur Positionsbestimmung zu nutzen. Wenn jetzt du einen Messfehler im Bereich von weniger als eine Sekunde, ja, meinetwegen eine halbe Sekunde machst, Also wenn deine Uhr eine halbe Sekunde falsch geht, dann hast du schon einen Messfehler von 150.000 Kilometern. Mhm. Sprich, ist völlig unbrauchbar.
Genau. Und deswegen benutzt man die präzisesten Uhren, die man so hat.
Genau. Und das war die gewaltige Herausforderung. Also Navigation mit Radiosignalen zu machen. Es sei denn, dein Gerät, mit dem du dieses Signal empfängst, ist synchronisiert mit der Radiostation, ja, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Ja, wenn deine Uhr, also dein Empfänger, genau mit dieser Uhr des Senders synchronisiert ist, dann hast du dieses Problem quasi nicht, ja. Weil dann stimmt das, die Messung genau überein. Aber da braucht man natürlich dann nochmal extra Equipment oder eine sehr teures Equipment, was jetzt im Fall von GPS, ja, bei diesen kleinen Empfängern, die man da hat, also im Smartphone oder eben in einem richtigen GPS-Empfänger, nicht gemacht wird, ja. Also die haben die Uhren im Empfänger sind nicht synchronisiert mit den Satelliten.
Weil sie ja nur empfangen, weil es ein passives System ist.
Richtig, genau. Sie empfangen das Signal vom Satelliten, wo drin steht, wo sich der Satellit gerade befindet und zu welchem Zeitpunkt er das Signal abgesendet hat. Aber der Empfänger weiß überhaupt nicht die Zeit, die auf dem Satelliten gerade läuft. Ja.
Ja.
Und die Zeit auf dem Satelliten ist natürlich hochpräzise, ja, dass die benutzen Atomuhren. Ja, das Ganze funktioniert eigentlich auch nur mit Messungen mit einer Präzision von Atomuhren. Und der normale GPS-Empfänger oder auch auf dem Smartphone, die haben halt ganz normale, also ich vermute es jetzt mal, ja, ich kann es nicht beschwören, aber die werden ganz normale Quarzuhren haben, ja, und die haben so eine Präzision von sehr, sehr gute Quarzuhren haben eine Präzision von ungefähr plus minus 10 Sekunden pro Jahr, aber das sind wirklich schon sehr, sehr gute, ja, High Accuracy Quarzuhren. Normalerweise sagt man so eine halbe Sekunde pro Tag, ja. Und also das ist dann völlig inkompatibel, ja, das habe ich ja eben gesagt. Eine halbe Sekunde würde ja schon 150.000 Kilometer Messfehler bedeuten. Ja, und deswegen reicht das eben nicht aus, dass man drei Satelliten gleichzeitig empfängt, sondern, und das ist jetzt eben der große Trick bei der ganzen Geschichte, man nimmt einen vierten Satelliten dazu und geht davon aus, dass der Messfehler, also praktisch der Unterschied zwischen der Uhr am Empfänger und der Uhr am Satelliten, zumindest in der Zeit der Positionsmessung, derselbe ist. Ja, man geht davon aus, dass dieser Messfehler relativ präzise ist, dass die Uhr nicht plötzlich innerhalb von einer halben Minute zwei Sekunden nachgeht oder vorgeht. Ja, man geht davon aus, dass sich innerhalb dieser Messzeit die Schwankung, also die Präzision der Uhr am Empfänger in einem brauchbaren Bereich hält. Und wenn du dann diesen vierten Satelliten dazu nimmst, wo man auch wieder diesen Zeitmessfehler drin hat, also und dann sozusagen daraus man nennt es dann eine Pseudo-Range, also eine Pseudo-Entfernung zum Satelliten berechnen kann, dann kann man das mathematisch auflösen. Ja? Man kann dann mathematisch praktisch, man hat vier Gleichungen, in der jeweils immer eine unbekannte ist, nämlich die Satellitenzeit. Und man kann dann diese vier Gleichungen nach der Satellitenzeit auflösen. Und der Empfänger kann dann berechnen, was die eigentliche Zeit auf dem Satelliten ist und dann seine eigene Uhr mit dem Satelliten synchronisieren. Und in dem Moment wird eben eine präzise Positionsmessung möglich. Sehr, sehr, sehr kompliziertes Verfahren mit einem unheimlich hohen technischen Aufwand, der eigentlich auch nie gerechtfertigt werden konnte. Ja, also dieses, das wusste man schon lange, dass eben der Aufbau von so einem Satelliten-Navigationssystem so teuer ist, dass er eigentlich überhaupt nicht, also vom Steuerzahler auch rechtfertigbar ist. Ja, die Rechtfertigung kam dann, wie bei den eigentlich allermeisten großen Technologien, natürlich, jeder kann sich's denken, aus dem Militär, ja. Also praktisch, das war dann so diese Situation im Kalten Krieg, wo also atomare Aufrüstung und so weiter und so fort, wo plötzlich man sagen konnte, wir brauchen jetzt diese, also ich glaube, damals hat man 5 Milliarden veranschlagt für den Aufbau dieses Satelliten. Systems. Ja, also wirklich eine sehr teure Angelegenheit. Bis 2012 hat das Ganze ungefähr 12 Milliarden US-Dollar gekostet und heute rechnet man so ungefähr mit Kosten von 2 Millionen pro Tag. Donald Trump hat jetzt gerade wieder für 2020, also nicht gerade, also wahrscheinlich letztes Jahr, irgendwann Ende letzten Jahres, ein Budget von 1,76 Milliarden US-Dollar. Also einfach nur veranschlagt, um dieses System am Laufen zu halten. Wo man mal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, wie wichtig das eigentlich auch zu sein scheint. Auch mal abgesehen von militärischen Funktionen. Ja, und wie gesagt, ich hatte so meine eigenen Erfahrungen mit GPS. Es wurde bei mir selber natürlich immer wichtiger, weil ich sehr viel mit Karten zu tun hatte, also an der Uni schon, aber dann auch später im Beruf. Das GPS ist praktisch heute die wichtigste Grundlage, um Karten überhaupt zu machen, um sie in irgendeiner Form in ein Koordinatennetz hineinzubekommen oder auch um Satellitenbilder zu referenzieren, ja, die ja heute eigentlich fast immer die Grundlage von Karten sind. Also ein sehr, sehr wichtiges Instrument, was einen irgendwie immer begleitet hat, ohne das eigentlich gar nichts geht.
Ja.
Und hatte dann auch manchmal immer so obskure Erfahrungen gemacht, in meiner Zeit in Laos, wo wir dann auch viel kartiert haben und viel im Gelände draußen waren und dann so genau unsere Routen bestimmt hatten. Wir wussten dann immer genau, an welche Position wir jetzt müssen. Die Koordinaten waren klar und das GPS hat uns dann gezeigt, wo wir hin müssen. Ja? Und man kommt dann in solche Dörfer, wo Menschen leben, die schon seit Jahrhunderten an diesem Ort leben und Landwirtschaft betreiben und noch ein relativ einfaches, aber auch selbstversorgerisches Leben führen. Und wir fahren also durch, gehen an unsere Stelle, machen die Vermessung und kommen überhaupt nicht ins Gespräch mit den Menschen, weil wir ja alles schon wissen, ja, weil uns das GPS irgendwie genau sagt, da und da müsst ihr hin und der Ort ist diese Koordinate. Wir machen das an einem Ort, wo Menschen leben und müssen sie auch gar nicht mehr nach dem Weg fragen, ja, sondern wir wissen es ja schon. Also ich hatte dann immer so dieses Gefühl, man schwebt so über allem, ja, und so diese, so eine unterschwellige Arroganz, die aus dieser Nutzung von so einem gewaltigen technologischen Apparat ausgeht, dass ich mich da einfach extrem unwohl mitgefühlt habe, ja, so eine unterschwellige Macht, so ein Gefühl von Macht, was da auch mitschwingt. Ja, dass ich irgendwie immer mehr dazu gekommen bin, das auch zu hinterfragen und mich auch irgendwie tiefer damit befasst habe, was GPS eigentlich ist und wie es funktioniert. Und das ist im Prinzip ein ganz, ganz großer, ein gewaltiger Meilenstein ist auf diesem Weg hin zu einer totalen Mathematisierung, Modellierung der Erde. ja, wo irgendwie alles, egal was auf der Erde ist, in Form einer Zahl, in Form einer Koordinate ausgedrückt werden kann. Und also diese Denkweise, dieses mathematische Denken über die Welt, ja, dass alles berechenbar ist, dass alles am Ende alles kontrollierbar ist und irgendwie per Knopfdruck verfügbar, das liegt da systemisch ganz tief drin im GPS. Und man macht es sich ja heute auch einfach, wenn man irgendwo hin will. Man gibt den Ort ein, schaltet sein GPS an und wird dann dahin geleitet und merkt unterwegs überhaupt nicht mehr, wo man eigentlich langkommt, wo man durchfährt, wie das Tal hieß, das man jetzt gerade durchlaufen oder durchfahren hat. Die Ortschaften interessieren einen nicht mehr, sondern nur noch der Endpunkt. Und ob mich dann das GPS am Ende in einen See reinfahren lässt oder doch beim McDonald's Drive-In enden lässt, das spielt dann gar keine Rolle mehr. Hauptsache, es hat mich irgendwie geführt. Und ich bin irgendwie inzwischen so an dem Punkt angelangt, dass ich GPS so gut wie gar nicht mehr benutze. Ja? Also allenfalls gucke ich mir noch eine Karte vorher an, wenn ich irgendwo hin will, und präge mir das dann ein, wie die Straße aussieht, die ich lang muss, wie die Ortschaften heißen, die wir durchfahren müssen. Und merke wieder, dass ich dadurch wieder diesen Bezug zu den Orten, die ich durchfahre, wieder ganz, ganz anders erlebe. Ja, dieser Bezug, der vorher eigentlich fast weg war, dass ich da wieder anfange, das wieder aufzubauen. Und ich merke dadurch irgendwie, das fühlt sich viel lebendiger an und man fühlt sich viel mehr auf der Erde, als wenn der Kopf eigentlich die ganze Zeit nur Zeit mit den Satelliten verbringt. Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Meine Geschichte mit GPS, und ich finde es irgendwie sehr wichtig, darüber zu sprechen und auch sich das mal bewusst zu machen, weil es doch inzwischen so tief Einzug erfahren hat in so viele Bereiche, ja, und unterschwellig genutzt wird von großen Internetkonzernen, ohne dass man groß danach gefragt wird, ob man das toll findet oder nicht. Und in vielen Fällen kann man es ja gar nicht mehr verstehen, was da eigentlich abgeht, ja. Also die Logik und die Ideen, ja, oder auch die Motivation, die jetzt zum Beispiel hinter einem Google Maps oder Google Location Services liegt, sich da reinzudenken, ja, was sich die Leute da, also bei Google, die Ingenieure und auch die Ideenhaber, da ausgedacht haben und womit sie da hinwollen, das ist so komplex und so kostet sehr viel Zeit und Aufwand, sich da reinzudenken, und den macht man sich eben normalerweise gar nicht mehr, was schließlich dazu führt, dass man gar nicht merkt, was da eigentlich mit der Welt gerade passiert, ja, und wie die Welt immer mehr in diese Logik des gesteuerten Menschen, des gesteuerten Soziallebens und Wirtschaftslebens hineingeführt wird, ja, was dann auch Auswirkungen hat darauf, wie Regierungen und Staaten sich ausrichten, ja.
Aber da muss ich noch mal kurz nachhaken, also weil ich sehe da gerade in dem, was du erzählst, was sehr spannend ist, aber ich sehe da gerade zwei Ebenen. Also die eine Ebene, die mir jetzt bewusst geworden ist, ist so die kritische Ebene, die du einnimmst, dass du halt durchaus ja so eine gewisse Entmündigung andeutest, ne? Dass Leute, weiß nicht, ob das schon Überwachung ist, aber vielleicht ist es das, ja. Also dass man sozusagen nicht mehr über das persönliche Geheimnis verfügen darf, wo man sich gerade aufhält, sondern dass man mehr oder weniger getrackt wird, ne? Das ist ja auch nochmal die Frage, wie groß der Einfluss darauf, das sozusagen von sich zu weisen. Also in der Form, in der man zum Beispiel solche Geräte nicht nutzt oder nur eingeschränkt nutzt oder. Mhm. Und das andere, was du ansprichst, das ist ja gerade das, was du am Beispiel von Laos gesagt hast, ist ja die Ebene, dass vor allem Generationen, die sozusagen schon in der GPS-Zeit groß geworden sind, dass die nicht nur diese Ebene der Entmündigung haben, sondern auch die Ebene haben, dass sie sich sozusagen jenseits von GPS nicht mehr im Raum orientieren können.
Genau.
Aber das sehe ich durchaus auch so, aber ich kenne auch deutlich ältere Menschen, die sozusagen lange vor der vor allem auch vor der zivilen Nutzbarkeit von GPS. Das ist ja nochmal ein ganz entscheidender Punkt, ne? Eigentlich schon null Orientierungssinn hatten und einen ganz anderen Zugang zum Raum hatten. Ich meine, dieser Orientierungssinn ist ja jetzt noch eine andere Begrifflichkeit, die ich da jetzt reingebracht habe. Ich finde, das hat ja auch viel mit Wollen zu tun und nicht nur mit Können, sondern auch mit Wollen. Natürlich, wenn man es will, sollte man es vielleicht auch können. Das ist in vielen Lebenslagen ein sehr hilfreicher Move. Aber die Frage ist halt, ist es zwingend nötig? Ja? Oder kann man es sozusagen, durch andere Dinge ersetzen? Also beispielsweise, wie komme ich eigentlich von A nach B? Brauche ich zwingend dafür eine Navigation? Ich meine, die Navigation ist ja am Ende des Tages ja die Ableitung eigentlich von GPS oder von einem globalen Positionierungssystem. Ja?
Genau, ist eine von vielen Anwendungen.
Ja. Genau. Ja, aber das ist halt die man eigentlich, wenn man daran denkt, sofort vor Augen hat. Ne? Dabei ist das ja eigentlich nur die Weiterentwicklung, denn es bringt mir persönlich nichts, wenn ich nur meine Position kenne. Ja, sondern ich muss ja sozusagen wissen, wo ist meine Position, wo will ich hin? Und dann muss ja das Ganze auf eine Karte erst gematcht werden. Denn die reinen GPS-Koordinaten haben ja erstmal mit einer Karte nichts zu tun. Das sind ja zwei unterschiedliche Ebenen.
Genau. Genau. Das muss natürlich, klar, mit einer Software. Eine Software muss dann fähig sein, diese Koordinate zu verarbeiten und auf einer Karte nicht nur darzustellen, sondern dann eben auch in Kombination mit dieser Position, auf der man sich gerade findet, dann diesen Weg darzustellen und einem auch auf diesen Weg zu führen, den man dann gehen soll, ja.
Ja. Genau. Ja, und die Alternative dazu ist ja sozusagen, sich in dem Raum, in dem man sich bewegt, den man ja eben nicht von oben sieht, sondern man sieht ihn ja immer aus der Eigenperspektive, dass man sich in diesem Raum dennoch zurechtfindet, weil man zum Beispiel weiß, ist natürlich am besten wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein Stadttypus schachbrettartig organisiert ist und du dann irgendwie sagst, okay, ich bin an Ort A und ich will an Ort B. Zu diesem Zweck muss ich sozusagen drei Querstraßen überwinden und zwei Straßen längs überwinden und dann würde ich an mein Ziel kommen. Das ist jetzt sozusagen als simpelstes Modell, kann man aber beispielsweise in der Innenstadt von Mannheim perfekt üben, ne? Die ja schachbrettartig angelegt ist. Ja. Also finde ich mega spannend, aber ich finde es auch irgendwie immer wieder faszinierend, wenn Leute sich überhaupt nicht mehr orientieren können, also so gar nicht. Weder die Himmelsrichtung irgendwie bestimmen können, noch irgendwie auch so ein Gefühl für Distanzen haben.
Genau, aber da gebe ich dir vollkommen recht, das war vor GPS-Zeiten genauso wie jetzt in GPS-Zeiten, ja, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass GPS, also insgesamt die Rate an Menschen, die sich nicht orientieren können, vergrößert hat, ja, vielleicht schon, ja, aber der Punkt ist halt, das finde ich irgendwie spannend, dass man es immer weniger macht. Man nimmt immer seltener diese Herausforderung an, sich jetzt einfach mal selber zu orientieren, beziehungsweise sich Wege zu merken anhand von Merkmalen in der Landschaft. Irgendwie, da war doch diese große Eiche und da hat sie diese eigenartige Kurve gemacht, die Straße da am Feldrand entlang, wo immer die Mohnblumen blühen. Also, und wenn man das macht, dann muss man ja zwangsläufig auch sich mit diesen Orten befassen, die man durchläuft. Ja, man muss sie ertasten, man muss sie erfühlen, man muss den vielleicht sogar auch so den Duft einatmen, der so an dieser Stelle ist.
Aber das sind ja aber vollkommen unterschiedliche Raummodelle, von denen wir da jetzt gerade sprechen. Oder besser gesagt Raumwahrnehmungsmodelle. Also ja. Jetzt mal blöd gesagt, wenn diese Blüte nächstes Jahr nicht mehr da ist, würdest du ja dann auch deinen Weg nicht mehr finden.
Richtig. Ja. Genau. Aber, genau, da kommt dann noch so eine Dynamik mit hinein, ja. Aber das macht es ja dann noch interessanter und noch komplexer, ja.
Ja, ich wollte das jetzt auch in keiner Weise irgendwie schlecht machen oder so, sondern ich wollte nur sagen, dass das zwei ganz unterschiedliche Systeme sind. Und das Gleiche hast du ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, mit wem ich mich neulich unterhalten habe, war irgendwie seit, keine Ahnung, 20 Jahren hier nicht in Frankfurt und war dann in einem Viertel unterwegs und hat sich einfach nicht mehr zurechtgefunden, obwohl sie hier aufgewachsen ist, einfach weil sie halt irgendwie nicht die im Kopf den metrischen GPS-genauen Plan hat, sondern weil sie sich an markante Punkte, an Gebäude, an Plätze aus ihrer Jugend und Kindheit erinnert hat, die aber auf einmal nicht mehr da sind oder gänzlich anders aussehen. Und auf einmal war eigentlich dieses Mindset, also besser gesagt diese mentale Karte, die durchaus präzise war, ja, die war auf einmal nichts mehr wert, weil sie nicht mehr in der Realität funktioniert hat, sondern nur noch eine Art Relikt war, ein Erinnerungsstück, was aber keinen praktischen Nutzen mehr hat.
Ja, krass. Und das kann sogar auch in der Natur passieren, ja. Das ist mir mal passiert. Ich war mal wandern. Das war in Bergen irgendwie, im Wald. Und ich bin dann später mal, 2 Jahre später, glaube ich, aber das war zu einer anderen Jahreszeit, dieselbe Tour gewandert und ich habe es nicht gemerkt, dass ich auf demselben Weg bin. Und habe es erst geschafft, nachdem ich ganz lange auf einer Karte geguckt habe, weil ich unbedingt rausfinden wollte, weil ich wusste irgendwie, wir waren da vor 2 Jahren, war ich da an dieser Stelle schon mal, aber ich konnte nicht mehr nachvollziehen, wo war denn dieser Weg, den wir da gelaufen sind, ja, bis ich irgendwann dann, ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen, ich bin genau den identischen Weg gelaufen und ich habe es nicht gemerkt. Ja, weil einfach die Jahreszeiten so unterschiedlich waren, ja, das war dann also auch in Thailand, Regenzeit, Trockenzeit. Aber genau das fand ich dann auch wieder so spannend, ja, weil man dann wieder, wenn ich das Ganze erst per GPS gemacht hätte, wäre mir das gar nicht aufgefallen vielleicht, ja. Aber so habe ich ganz intensiv erlebt, wie sich auch ein Ort so stark verändern kann, dass man ihn kaum noch wiedererkennt. Was dann aber trotzdem natürlich, wenn ich dann ein drittes Mal dahin gehen würde, dann wüsste ich das natürlich, ja, dann ist es schon in der Erfahrung drin.
Diese aber ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt dabei ist, das hat ja gerade sowas von, ich habe eine technische Möglichkeit, um ein Problem zu lösen und ich habe den Erfahrungsschatz, um ein Problem zu lösen. Also Problem heißt in dem Fall, den Anspruch, sich zu orientieren oder den Anspruch zu navigieren. Kommt am Ende aufs Gleiche raus. Genau, den Weg zu finden. So, wenn ich diese beiden Möglichkeiten habe, kommt der interessante Punkt dazu, um zum Beispiel das Technische wegzulassen und mich auf meine Erfahrung zu verlassen, ne, dass ich weiß, wo etwas ist, muss ich ja eine Übung durchgangen haben. Also ich muss ja diesen Weg schon gegangen sein und ich muss ihn in Variation gegangen sein, sonst funktioniert das nicht. Und wenn ich aber das mache, ohne dass es da diese einmalige technische Hilfestellung gab, so nach dem Motto, dreimal geradeaus, zweimal links, dreimal geradeaus, dann kann das Ganze nur funktionieren, indem es einen Fehler gab, indem es sozusagen im Rahmen des Lernprozesses, indem man sich verlaufen hat. Ne? Also es gibt ja diesen blöden Klischeespruch, Geografen verlaufen sich nicht, sie erkunden, der natürlich ein bisschen plakativ und doof ist, aber so ganz falsch ist der ja gar nicht, wenn du jetzt mal den Geografen da rausrechnest aus der Nummer. Dass es halt eben nicht darum geht, dass man sich verläuft, sondern dass man den Raum überhaupt erstmal entdeckt. Und bevor man etwas nutzen kann, bevor man ein Wissen nutzen kann, muss man sich das Wissen ja auch erstmal drauf schaffen. Sonst geht das ja gar nicht.
Ja, genau. Und da kommen wir, genau, da kommst du jetzt wieder genau auf einen Punkt. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der mich so gewaltig stört an dem GPS, weil nämlich dieses Erkunden dann auch nicht mehr passiert. Ja, wenn ich jetzt von A nach B mich per GPS leiten lasse, dann findet diese Raumerkundung gar nicht mehr statt. Ja, ich setze mich mit dem Raum, den ich durchlaufe, den ich durchfahre, nicht mehr auseinander. Ja, und dieses Erleben verschwindet. Ja, und das finde ich so einen markanten Unterschied jetzt zwischen dieser technischen und der nicht technischen Art und Weise, seinen Weg zu finden. Und vor allem bei der nicht technischen, da kommt es ja oft auch gar nicht so drauf an, jetzt unbedingt den schnellsten Weg finden zu müssen, sondern man lässt sich so ein bisschen leiten von Gefühlen, von Erfahrungen, die man gemacht hat. Und selbst wenn man dann einen Umweg gegangen ist, am Ende war das der Weg, den man gegangen ist. Ja? Der Weg ist nicht unbedingt dieser rationelle, schnellste, kürzeste Weg, sondern man folgt dem Weg, den man eben gefunden hat und den man erkundet hat. Und das finde ich einen ganz wichtigen Unterschied.
Absolut. Kann ich so nur bestätigen. Ja,
ja, dieses, das ist ja so auch so ein ganz tief in unsere Gehirne eingeprägt, dass immer der kürzeste Weg der beste ist, ja. So, wenn man jetzt irgendwo schnell hin will oder auch nicht schnell, sondern was vorhat. Und man will natürlich immer den schnellsten Weg, ja. Aber ich finde, das ist ganz tief auch durch diese GPS- und Navigationsdenke uns irgendwie eingeimpft. Weil immer immer dieser schnellste Weg angezeigt wird, ja.
Ja, also da wollte ich jetzt gerade so mit auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit noch einen Absatz meinerseits dazu sagen. Mir fällt das sehr auf, ich arbeite relativ viel mit diesen Outdoor-Navigationssystemen, so um Wanderrouten zu finden und um Rennradrouten zu finden. Mhm. Und ja, die nutze ich natürlich primär auch einfach damit, bestes Beispiel, wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist, ist es halt einfach wichtig, was du für einen Untergrund hast. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist mit dem Mountainbike sicherlich was anderes. Aber mit dem Mountainbike hast du dann zum Beispiel auch keinen Bock, ständig auf Asphalt zu fahren. Also das ist eigentlich, das hebt sich ja gegenseitig auf. Da gibt es ja mittlerweile einige ganz gute Plattformen für so Navigationen, wo du auch wirklich explizit die Untergründe auswählen kannst. Also bei Komoot funktioniert das beispielsweise ganz gut. Keine Werbung. Da finde ich das halt so spannend, dass die sich halt so ein bisschen mittlerweile, also das funktioniert noch nicht so perfekt, aber den Gegenpol zu Google Maps halt eben haben. Weil bei Google Maps ist ja genau diese Effizienz, über die du gesprochen hast. Du kannst halt sagen, ich nehme den kürzesten Weg oder den schnellsten Weg. Ne? Aber es gibt eben nicht den dritten Weg. Der dritte Weg ist ja nicht den ich meistens möchte, nämlich den besten Weg. Der beste Weg ist meistens weder der kürzeste, mir geht es ja gar nicht darum, so kurz wie möglich Rad zu fahren zu gehen, sondern mir geht es darum, ein schönes Radfahrerlebnis zu haben. Ja?
Genau.
Und ich möchte also weder den kürzesten Weg, weil ich will ja Strecke machen, und ich will auch nicht den schnellsten Weg, weil ich möchte ja eine lange Experience haben, sondern ich möchte den besten Weg. Und der beste Weg ist im Zweifelsfall der Weg, der noch 5 Schlenker macht, weil A, du hast einen besseren Untergrund und B, hast du vielleicht einfach die Strecke, die wenig befahren ist, die tolle Aussichten bietet etc. Das heißt, wir haben dieser Nutzungsunterschied ist halt ein anderer. Bei dem einen, bei dieser Google Maps Nutzung geht es darum, eine Alltagsnavigation zu haben, die natürlich an gewissen Effizienzwerten orientiert ist. Weil du hast halt irgendwie nur eine bestimmte Anzahl von Zeit und in der Zeit möchtest du so schnell wie möglich von A nach B, um Sache C zu erledigen. Wenn du das jetzt aber umkehrst in diese Freizeitkomponente rein, kehrt sich das ja vollständig um. Da geht es ja darum, diesen Effizienzgedanken abzubilden, sondern es geht ja darum, den Entspannungs-, den Freizeit-, den Vergnügungsgedanken räumlich abzubilden.
Genau.
Ja, also das fällt mir jetzt noch gerade dazu ein.
Da kommen wir nochmal so in andere Dimensionen, wo das Ganze nochmal ein bisschen vielschichtiger wird. Und das Schöne an diesen ganzen Apps ist ja auch, was ja leider oft nicht gesagt wird, ja, aber die basieren ja im Prinzip alle, soweit ich weiß, also die allermeisten auf dem OpenStreetMap-Projekt, ja, also eine Community, also von einer Gemeinschaft, Online-Gemeinschaft kreierten Weltkarte, die eben all diese Details auch aufzeichnet. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als jetzt so ein Google Maps von einem Konzern hergestellte Karte, wo keiner drauf Zugriff hat, also zumindest nicht auf einer Datenebene und auch nicht wirklich jetzt unmittelbar dazu beitragen kann, ohne dass seine Daten sofort vereinnahmt werden von Google und dann diesen ganzen kommerziellen Rechten unterliegen und man selber überhaupt keinen Zugriff mehr drauf hat. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, da stimme ich dir zu. Da kann man noch viel drüber diskutieren. Aber alles basiert natürlich auf GPS. Ja, das Ganze wird ohne GPS, also ohne diese Technologie, die aus einer Militärlogik heraus entstanden ist, niemals existieren und eben auch überhaupt nicht funktionieren.
Ja, da gebe ich dir recht. Gut. Ja, prima. Danke, das war ein super spannender Input, mein Lieber.
Ja, danke, gerne.
Das war cool und ist auch schön, dass wir da jetzt nochmal so ein bisschen die Anknüpfungspunkte dazu gefunden haben.
Und jetzt bin ich gespannt auf dein
ja, mein Gadget kommt ja, ja, sozusagen, ja. Witzigerweise knüpft das Gadget jetzt wirklich perfekt an, weil es nämlich sich genau mit der Vermessung der Welt wieder auseinandersetzt. Dieses Gadget, ich werde den Link auch in die Shownotes setzen, ist einfach eine ganz simple Website. Also es ist auch nichts Dramatisches gerade, aber es macht sehr viel Spaß, damit ein bisschen rumzuspielen. Ist Antipodes Map. Ganz simple Sache, du gibst deinen Standort ein oder auch deine GPS-Koordinate oder auch generell deine geografische Koordinate. Das ist ja auch mal, um das mal noch auseinanderzunehmen. Und er sagt dir, was der exakte Gegenpunkt dazu auf dem Globus ist. Ne? Also die sogenannte Antipode. Das heißt, wenn ich mich jetzt sozusagen von meinem Standort senkrecht durch den Globus durchgraben würde, wo komme ich raus? Klingt erstmal ganz banal, ist es am Ende des Tages auch irgendwo. Aber es macht unglaublich viel Spaß, damit rumzuspielen. Vor allem, weil man merkt, dass man da ganz viele falsche Freunde im Kopf hat, die halt eben so nicht stimmen. Also so nach dem Motto, wenn wir uns jetzt hier einmal durchgraben, kommen wir in Australien raus. Nee, ist nicht so. Ist totaler Bullshit. Man sieht zum Beispiel auch, dass faktisch nur die äußersten Randbereiche von Europa überhaupt ein kontinentales Gegenstück haben. Eigentlich der ganz größte Teil von Europa landet, wenn man sich einmal durchgräbt, im tiefen Südpazifik. Punkt.
Ist es insgesamt irgendwie schwer, nicht im Wasser zu landen, wenn man sich durchgräbt. Es ist irgendwie fast immer Wasser.
Exakt, ja, das hast du exakt richtig gesagt. Es ist sauschwer, nicht im Wasser zu landen. Ja.
Und bei den paar Orten, die ich jetzt mal ausprobiert habe, irgendwie immer im Wasser.
Genau, also ich habe jetzt einfach mal wirklich Frankfurt eingegeben, wo ich ja nun gerade bin. Da landet man so, das kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen, weil da ist kein Kilometermaß dran. Landet man, ich würde mal sagen, so vielleicht 500, 600, 700, 800 Kilometer östlich von der Südinsel von Neuseeland. Und das wird jetzt bei dir nicht viel anders sein, weil du bist nicht so weit weg von mir.
Ja.
Also man muss wirklich schon in den äußersten Süden von Spanien beispielsweise gehen, um sozusagen auf dem kontinentalen Gegenstück zu landen. Also ich habe jetzt mal Malaga eingegeben in Andalusien, da landet man nahezu neben Auckland in Neuseeland. Da geht es dann sozusagen auf. Also sehr, sehr spannende Sache. Und was sie noch gemacht haben, sie haben die sogenannten Antipode City gelistet, und zwar halt Städte, die sich wirklich tatsächlich gegenüberliegen. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Kiste. Also sozusagen, dass man wie so eine Art, ist ja auch ein schöner Anlass eigentlich für eine Städtefreundschaft oder Städtepartnerschaft, finde ich ja persönlich. Ja. So nach dem Motto, ich meine, am Ende des Tages sind es einfach Orte, die am weitesten voneinander entfernt sind. Ja? Auf der Oberfläche.
Krass. Ja, stimmt. Also, das ist dann auch auf der Oberfläche, genau.
Also stimmt, einerseits natürlich im Erdinneren, weil es ja sozusagen die perfekte Linie ist, die sozusagen durchgeht. Andererseits aber auch auf der Oberfläche.
Genau.
Spannende Sache. Und es gibt schon mal keine Megastädte, sage ich jetzt mal, ne, die da irgendwie verbunden sind. Aber die listen halt so ein paar auf, die zumindest sehr nah beieinander sind. Also zum Beispiel Shanghai und Buenos Aires. Ja. Oder auch Bangkok und Lima, Hauptstadt von Peru.
Ja. Also Europa hätte es da jetzt schwierig mit Städtepartnerschaften.
Europa, ja, also wie gesagt, Malaga in Spanien und Auckland würde ja einigermaßen passen. Ne?
Ja, das wären aber auch so die einzigsten, glaube ich.
Die halt so am äußersten Rand irgendwie noch kratzen, ne? Also das, ja. da ist natürlich recht, ja.
Guck nochmal so ein bisschen so Nordeuropa, ob da irgendwas trifft. Also Oslo zum Beispiel ist auch nur Wasser. Nee,
das ist auch viel zu nah eigentlich, ne? Also,
ja. Finnland, wie heißt denn die Hauptstadt von Finnland nochmal? Ich hab grad vergessen.
Helsinki. Ja, da ist einfach das Problem, je nördlicher du kommst, desto südlicher kommst du ja im Gegenzug und bist natürlich schon fast in der Antarktis.
Stimmt, klar.
Also du müsstest eigentlich weiter in den Süden von Europa gehen und dann auch sozusagen weiter in den Westen und dann bist du eigentlich schon wieder im Atlantik. Also deswegen geht das Spiel nicht auf.
Ja, zumal ja Europa, also gerade jetzt so unser Mittel-Westeuropa, verhältnismäßig weit im Norden liegt, wo es ja auf der Südhalbkugel kaum noch Landmasse gibt.
Exakt, und da kommen wir nämlich wirklich, genau, und da kommen wir nämlich auch zu einer Sache, die man da sehr schön lernen kann, könnte man auch sehr schön im Geografieunterricht einsetzen, nämlich man kommt dazu, dass die Kontinente oder die kontinentalen Massen, besser gesagt, sehr ungleichmäßig auf dem Globus verteilt sind.
Genau, und das meiste eigentlich im Norden, gell, auf dem Nordteil der Halbkugel,
genau,
der Kugel, der Erdkugel, ja, liegt.
Genau.
Ja, spannend. Gibt nochmal so einen anderen Blick irgendwie.
Gibt wirklich nochmal, genau, gibt nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Ja, also spannende Kiste.
Ja.
Und da merkt man aber auch nochmal eine andere Sache, dass das von den klassischen Elementen, die man früher benutzt hat, die man benutzt, um beispielsweise bei einem Globus eine Grundordnung herzustellen, ne? Zumindest in diesem angedachten Konstrukt des Globus. Beispielsweise ganz klassisch die Äquatorlinie. Ja? Mhm. Mit der Äquatorlinie kann ich sozusagen in die südliche und in die nördliche Hemisphäre unterteilen. Ja? Mhm. So, dass all diese Sachen bei dem großen Marktführer Google Maps eben gar nicht mehr vorhanden sind. Bei Google Maps musst du dich so weit rauszoomen, bis du sozusagen nicht mehr die plane Karte siehst, die ja eh nie plan ist, sondern in dieser Globalansicht bist, erst dann wird der Äquator wieder eingezeichnet. Aber also,
Google Maps ist kartografisch eine der schlechtesten Karten, die ich je gesehen habe. Ja, also.
Ja, wahrscheinlich einfach, ja, aber warum ist das so? Weil es gar nicht in Anspruch hat, eine Karte zu sein.
Ja, genau. Genau. Es kommt aus einer ganz, daran sieht man auch, das kommt aus einer ganz anderen Denke heraus. Ja, die haben die Karten, ne, nicht aus einem kartografischen Anspruch heraus erstellt, sondern eben aus diesem Location-Based Services-Gedanken.
Genau. Ja,
das ist der Antrieb.
Und wenn man das dann nämlich sehen würde, würde man nämlich, da sieht man nämlich mit dieser Hilfslinie allein, sieht man ja schon mal, dass halt wirklich ein ganz großer Teil der Landmasse halt einfach in der nördlichen Hemisphäre ist. Es ist ja zum Beispiel auch nur der südliche Teil oder der von Südamerika auch in der südlichen Hemisphäre. Ja. Und das finde ich halt irgendwie schon ganz spannend. Da kann man irgendwie ganz nett mitspielen. Und da finde ich halt einfach, dass diese Seite, dieser Antipode Cities oder AntipodeMap.com ein ganz nettes Spielzeug ist, um da mal ein bisschen rumzuspielen.
Ja, cool. Wobei, ich muss jetzt gerade noch berichtigen, also Google, wenn man jetzt Google Earth benutzt, da ist das natürlich alles vorhanden, gell? Da kann man dann diese ganzen, auch das Koordinatensystem der Erde.
Ja, das ist natürlich absolut richtig.
Es ist halt nur bei dieser Online-Ansicht, da ist es alles ziemlich schlecht. Und das ist sogar auch bei OpenStreetMap nicht besser, ja? Da gibt es auch keinen Äquator und keine Längengrade und Breitengrade. Ja. Also zumindest in der Darstellung nicht.
Da muss man sich dann sozusagen zusätzlichen Services bedienen. Das ist
genau, die es mit Sicherheit auch gibt, ja, irgendwelche irgendein Rendering, wo sie halt dann das Koordinatennetz noch mit reinspielen.
Genau.
Ja, ist ja eigentlich technisch jetzt kein Akt, ja.
Genau. Ja, das wollte ich sozusagen so als kleinen Gadget der Woche mal noch vorstellen und ich setze es in die Shownotes rein, also dann können unsere Zuhörer auch. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Thema der Woche, zum Thema Weintourismus. Was ist Weintourismus? Weintourismus ist eine Form des Tourismus, also in Form des Tagestourismus oder des Übernachtungstourismus, bei dem es primär um das Thema Wein geht. Es ist also eine weinaffine Reiseform. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich war vor 2 Jahren bei der ersten sogenannten Rheingau-Konferenz. Der Rheingau ist ja eine Region und eine Kulturlandschaft und vor allem bekannt halt für seine Weine, allen voran den Riesling, westlich des Rhein-Main-Gebiets, eigentlich noch Teil des Rhein-Main-Gebiets, und zwar kurz vor dem Rheinknie. Und ist eine Region, die touristisch sehr beliebt ist, vor allem für die Menschen im Rhein-Main-Gebiet, aber auch für Menschen, die genau diesen Weintourismus betreiben. Das ist eine der 13 deutschen Weinregionen. ich habe da persönlich enge Beziehungen hin und halte mich dort gern auf. Und auf dieser Rheingau-Konferenz, das ist ein Format, was jetzt jährlich stattfindet, war halt der Gedanke, dass man verschiedene Stakeholder aus Tourismus, aus Naturschutz, aus der Wissenschaft, aus dem Weinbau logischerweise zusammenbringt und natürlich aus der Politik, um da gemeinsam eine Art Strategie zu finden. Ich war zweimal dort, wenn ich mich recht entsinne, und für mich war es einfach spannend, mal so eine Art regionalen Zuschnitt zu sehen. Das war auch so ein bisschen so, der Rheingau ist ja auch, sagen wir mal, wie soll man das jetzt nett ausdrücken? Es ist ein sehr spezieller Raum. Die Menschen haben einen gewissen Schlag dort. Also man kann das auch so, ich finde auch so menschlich kaum vergleichen, so mit dem restlichen Rhein-Main-Gebiet. Es geht schon eher so ein bisschen in dieses Rheinische rein. Sie sind ja auch am Rhein. Sagt der Name ja schon. Aber eher so, es hat eher so was, diese rheinische Geselligkeit, also das ist weniger so dieser hessische Menschenschlag, sage ich mal. Und das war schon, also diese Konferenz, diese beiden, bei denen ich dabei war, war das schon so ein bisschen so wie so ein, dieser Rheingau-Geist, wie so ein bisschen im Brennglas gesehen, ne? Also mit den verschiedenen Bürgermeistern und den verschiedenen Akteuren. Und da gibt es natürlich so alteingesessene Winzerfamilien, die natürlich auch eine ganz eigene Machtfunktion dort einnehmen. Also ich sag mal so, für jeden, der sich so mit so Rollenfunktionen und Stakeholderfunktionen und so regionalpolitischen Feinheiten auseinandersetzt, ist das sehr, sehr spannend zu sehen. Für alle anderen Leute, die sich für den Inhalt interessieren und sozusagen nicht für die Metaebene dazwischen, ist es natürlich genauso interessant. Bei der ersten Rheingau-Konferenz traten auch zwei Wissenschaftler auf, und zwar der Professor Solnoki und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der Herr Tafel. Und die sind beide von der Hochschule Geisenheim. Die Hochschule Geisenheim war ja in früheren Jahren, war es ja die Forschungsanstalt des Landes Hessen, allen voran zum Thema Weinbau, aber auch zum Thema Obstbau. Und das hat sich dann halt irgendwann so ein bisschen ausgeweitet, und mittlerweile ist es eine vollwertige Hochschule. Und die einen außerordentlich guten Ruf genießt weltweit, allen voran halt im Thema Weinbau, aber auch
Gartenbau.
Gartenbau, aber auch so diese ganzen Ebenen dazwischen, zum Beispiel Lebensmitteltechnologie, Landschaftsarchitektur machen die auch sehr viel, weil das sind halt einfach Themen, die sich sozusagen um das Kernthema so drumherum geballt haben, und die haben wirklich gute Experten angezogen, und in vielen Bereichen genießen die wirklich Weltruf mittlerweile. Das ist sehr, sehr spannend. Dieser besagte Herr Professor Solnoki ist dort Professor für Marktforschung. Das ist ja logischerweise bei einem globalen Business, was Wein mittlerweile ist, gehört halt auch Marktforschung dazu. Die haben, das ist ja auch schon über zwei Jahre her, haben die dort ein Forschungsprojekt vorgestellt, wo sie, das war eine Auftragsarbeit, glaube ich, vom Deutschen Weininstitut, wo sie mal versucht haben, einen ja umfangreichen Zugang zu finden, wie funktioniert eigentlich der Weintourismus in Deutschland. Ja. Deutschland ist ja in diese 13 deutschen Weinregionen unterteilt. Eine davon ist der Rheingau, andere ist beispielsweise Baden oder jetzt komme ich ins Straucheln.
Ja, also du hast gesagt, 13 Regionen, das finde ich auch krass. Das,
also die 13 deutschen Weinanbaugebiete und damit auch Weinregionen sind also das Ahrtal, Baden, Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheingau, Rheinhessen, also sozusagen auf der anderen Seite des Rheins, ist ja dann gegenüber vom Rheingau Rheinhessen, Saale und Unstrut in den neuen Bundesländern, Sachsen und Württemberg. Das sind sozusagen die 13 Gebiete, und die werden sozusagen von diesem Deutschen Weininstitut vertreten, also einerseits auf so einer Ebene, die halt die Qualitätsstandards festlegt, andererseits aber auch auf dieser Marketing-Ebene und auch auf dieser erforschenden Ebene. Ne? Also das ist so ein bisschen der Überbau. Und für die haben die das gemacht, diese Studie. Ich fand das damals sehr spannend, dass sie darüber gesprochen haben auf der Konferenz, und dieses Projekt ist wohl jetzt auch abgeschlossen. Da gab es mehrere Forschungsberichte dazu. Einen davon, den habe ich in die Shownotes mal verlinkt. Ich war jetzt so ganz happy, als ich das gelesen habe, oh, das ist jetzt draußen und so, das liest du dir mal durch. Es ist auch sehr spannend, es ist aber auch, sagen wir mal, sehr weit weg so von meinem Zugang zum Raum und meinem Zugang zur Wissenschaft. Es ist betriebswirtschaftliche Forschung. Das will ich jetzt, also das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern das ist, ich habe da einfach nicht so den Zugang, muss ich ehrlich sagen. Aber was sehr spannend ist, sie haben das halt wirklich mal, sie haben halt einfach Weintourismus in Zahlen ausgedrückt. Und da kommen schon spannende Zahlen bei rum, wenn man ehrlich ist. Die sagen zum Beispiel in dieser Studie, durch den Weintourismus, und Weintourismus halt wirklich als Tourismus, der geknüpft ist an den Konsum oder, also einerseits den Konsum von Wein, andererseits aber auch, dass du beispielsweise im Rahmen deiner Reise einen Weinkeller besuchst, dass du im Rahmen deiner Reise an einer Weinverkostung teilnimmst, dass du durch Weinberge wanderst, etc. Also alles, was irgendwie einen Link zum Wein hat und als touristische Aktivität ausgedrückt ist, also entweder in Übernachtungstourismus oder im Tagestourismus, zählt da rein. Okay? Und damit wird in Deutschland jährlich werden 5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist schon mal eine Ansage. Und und das Einkommen von 72.000 Vollzeitangestellten wird damit finanziert.
72.000.
Das ist schon eine Ansage. Und
das ist eine Nummer.
Da kommen sie halt noch mit weiteren Zahlen. Ich will jetzt gar nicht so auf den Zahlen rumreiten. Man kann sich grob vorstellen, dass das viel ist. Wie gesagt, ich habe ja auch dieses Paper drangehängt. Da gehen sie sehr explizit nochmal auf diese Zahlen ein. Sie haben sich wirklich mit den Regionen auseinandergesetzt, haben in den Regionen halt sich das angeschaut, wie funktionieren die Regionen, wie funktioniert auch konkret in den Regionen der Tourismus. Da gibt es nämlich durchaus Unterschiede. Und haben dann versucht auch herauszufinden, wie könnte man den Weintourismus weiterentwickeln. Denn man hat herausgefunden, das liegt natürlich ein bisschen auf der Hand, aber es ist ja immer gut, wenn sowas auch mal sozusagen auch überprüft wird, erforscht wird, welchen Impact der Weintourismus auf die Region hat. Ja? Weil grundsätzlich kann man ja davon ausgehen, dass die Weinregionen erstmal ländlicher Raum sind. Ja? Das heißt, wir gehen davon aus, dass es ja in Deutschland ein Gefälle gibt zwischen dem urbanen Raum und dem ländlichen Raum. Das sind Unterschiede, was die Gehälter angeht, das sind Unterschiede, was die Infrastruktur angeht, das etc. Also was man so in diesen klassischen Stadt-Land-Disparitäten so kennt. Und die Frage ist halt, kann man sozusagen einen Ausgleichsprozess mit Hilfe des Weintourismus starten? Sie bejahen das in dieser Studie.
Belebung des ländlichen Raums sozusagen, so ein bisschen.
Genau, also ganz klassisch, wenn es Weinregionen sind, die nahe einer Metropolregion sind, bestes Beispiel Rheingau, sozusagen als äußerer Rand vom Rhein-Main-Gebiet, aber sozusagen im Einzugsbereich von mehreren Großstädten und was so, sagen wir mal, alles so im Autoradius, wobei das keine gute Idee ist, Weintourismus im Auto zu betreiben, möchte ich nochmal anmerken. das kann man auch alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, vor allem im Rheingau. Dass man in einem Radius von einer Stunde Autofahrt da sehr viel erreichen kann. Und die Idee ist halt, kann da so einerseits der Tagestourismus dort für mehr Wohlstand sorgen, wobei der Rheingau, ich glaube, dem geht es ja schon sehr gut, muss man fairerweise sagen. Aber sie sind natürlich auch davon abhängig. Also jetzt spätestens in Zeiten von Corona hat man, glaube ich, auch in Rheingau, wie in vielen anderen Gebieten, die stark am Tourismus an den Tourismus geknüpft sind, gemerkt, wie schnell das auch sozusagen abflachen kann, schlicht und ergreifend, wenn über Monate hinweg weniger Touristen kommen. Natürlich hat so eine Weinregion den großen Vorteil, dass sie ja nicht nur davon leben, dass Touristen kommen und dort vor Ort konsumieren, sondern dass sie ja auch grundsätzlich noch den Wein verkaufen.
Ja? Klar.
Und diese Ausgleichsprozesse, die Sie da beschreiben, das ist natürlich sehr spannend, vor allem auch für Räume, die möglicherweise nicht ganz so wohlhabend sind. Ne? Also das ist natürlich auch noch so ein Aspekt, der da mit reinzählt. Und was ich übrigens außerordentlich lustig fand, ich glaube, ich habe noch nie eine wissenschaftliche Studie gesehen, in der es empfohlen wurde, Junggesellinnenabschiede sozusagen stärker zu bewerben. Es ist zwar auf Englisch das Paper, aber in dem Fall sind es dann Bachelorette-Partys. Aber dass man sozusagen doch bitte darüber nachdenken solle, wie man sozusagen diese Junggesellinnenabschiede auch als wirtschaftliches Potenzial erkennen kann. Das fand ich schon großartig. Mhm. Das habe ich in der wissenschaftlichen Arbeit auch noch nie gesehen.
Was mich da jetzt interessieren würde, also solche Studien, da wird ja immer im Prinzip immer, also ich weiß ja nicht genau, aus welcher Motivation heraus die entstehen. Gut, du hast ja jetzt gesagt, also im Prinzip geht es darum, die ländlichen Gebiete in gewisser Weise zu stärken, vor allem auch was so die Einkünfte betreffen. Wird das eigentlich auch so jetzt von den Weinleuten, also den Menschen, die da leben, auch so empfunden? Sagen die, ja, wir brauchen mehr, uns geht's nicht gut genug, wir bräuchten noch mehr Touristen, mehr Einnahmen? Oder das frage ich mich immer so, ja, weil eigentlich, wenn man so raus aufs Land geht oder auch da lebt, hat man jetzt selten das Gefühl, dass die Leute irgendwie sagen, uns geht's so schlecht und wir verdienen ja viel weniger Geld, wir brauchen noch mehr Tourismus oder wir brauchen noch mehr Infrastruktur. Also das erlebe ich irgendwie jetzt eher so selten. Zumindest in den Regionen, wo ich war.
Naja, ich meine, grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, wir bewegen uns einem Rahmen, das ist eine betriebswirtschaftliche Studie am Ende des Tages, und wir sind in einem Wirtschaftssystem in diesem Land, wie auch in den meisten anderen Ländern auf dieser Erde, wo der Kapitalismus die Grundstruktur vorgibt. Und der Kapitalismus ist natürlich ein wiederkehrendes Thema in unseren Gesprächen, geknüpft an den Gedanken des Wachstums. Und die Ausdrucksform davon ist bei jeglicher Form von Wirtschaft das Wirtschaftswachstum und in dem Fall verbunden die Wirtschaftsförderung, also die Regionalförderung.
Ja.
Das heißt, man macht so eine Studie natürlich einerseits, um so eine Art Status Quo herauszufinden. Wie steht es eigentlich um die Region? Wie funktioniert der Weintourismus? Und da bieten sich natürlich, muss man fairerweise sagen, die Mittel der Betriebswirtschaft an. Ne? Also um halt wirklich zu sagen, okay, aha, so sieht das also aus, so und so viel wird damit verdient, so und so viele Leute sind damit beschäftigt. So sind die Verteilungen innerhalb dieser Weinregion. Das sind die Verteilungen zwischen großen und kleinen Betrieben. Etc. pp. Und wenn du dann halt noch diesen touristischen Aspekt draufrechnest, also dass du dir nicht mal anguckst, sozusagen, wie ist es auf der Angebotsseite, sondern auch noch, wie ist es auf der Nachfrageseite, das heißt, welche Form von Leuten kommen dorthin, was sind das für Altersstrukturen, wie viel Geld geben die aus, wie lang bleiben die vor Ort, also diese typischen tourismuswirtschaftlichen Analysen, die man ja aus vielen anderen Kontexten auch kennt, dann ist das natürlich erstmal so, dass der analytische Teil sagt, okay, das ist der Status Quo, und dann kommt ja sozusagen der Teil, der daran anknüpft, der dann irgendwie sagt, okay, wie können wir das weiterentwickeln? Und dann ist die Antwort auf deine Frage, der Gedanke ist natürlich immer, es irgendwie zu optimieren. Da ist halt nur die Frage, will man es quantitativ optimieren? Also in anderen Worten, will man nicht mehr, ich sage jetzt mal eine random Zahl, will man nicht mehr 20.000 Touristen, sondern ab sofort 40.000 Touristen? Ja. Oder möchte man es qualitativ optimieren? Das heißt, man möchte das es nicht zwingend mehr Touristen werden, aber dass die Touristen zum Beispiel länger bleiben, überhaupt übernachten, mehr Wein kaufen, die teureren Pakete buchen etc. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Nichtsdestotrotz sind beide damit verknüpft, dass es ein Mehr gibt. Das heißt, es gibt immer ein Wachstum. Klar, das ist, ich glaube, das kann man auch da einfach nicht wegdiskutieren. Das ist die Idee dahinter. Und da kommen wir ja aber eigentlich zu den entscheidenden Punkten. Also es geht ja sozusagen nicht nur darum, wie kann man ein Mehr erzeugen, sondern die Frage ist auch, was hängt hinten dran? Ja, also man, auf den ersten Blick denkt man ja so, Weintourismus, ja klar, das sind die Winzer. Aber da hängt ja auch noch dran, wenn du zum Beispiel so einen Shift machen willst von Tagestourismus zu Übernachtungstourismus, heißt das ja auch, dann kommt ja sozusagen auch das Gastgebergewerbe zum Greifen. Ne? Also das heißt, Leute, die Pensionen, Hotels etc. betreiben und auch natürlich auch Leute, die Restaurants betreiben. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt so einen Tagesausflug mache, dann sitze ich vielleicht am Weinprobierstand, bin bei einem Winzer, mache dort eine Verkostung, sitze noch Straußenwirtschaft und esse noch was dazu. Aber wenn du halt mehrere Tage brauchst, dann brauchst du auch noch andere Mahlzeiten. Das heißt, dieses Restaurantgewerbe greift dann in dem Moment. Und alles, was da auch hinten dran hängt, also die Leute, die halt dein Bett machen, die Leute, die irgendwie deine Teller spülen etc. Und dann greift ja diese ganze touristische Maschinerie, die so in diesem Kontext dazugehört. Aber der spannende Teil ist ja der, nicht nur, wie können wir Einkommensunterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen ausgleichen oder angleichen, ist ja eigentlich der bessere Begriff, sondern gerade im Rheingau ist ja auch die Frage, welchen Einfluss hat das zum Beispiel auch auf die Nutzung von Ressourcen und wie gehen wir mit dieser sehr komplexen Kulturlandschaft um im Rheingau? Mhm. Ja? Also ich meine, der Raum ist halt endlich, vor allem in so einer klar umrissenen Region, wo halt im Süden der Rhein ist, im Norden der Taunushang ist und ich meine, die ist ja auch im Osten und Westen jeweils begrenzt. Ne? Also du kannst den Raum ja nicht vergrößern, du kannst nur die Frage stellen, wie gehe ich mit dem Raum um?
Also was ich spannend fände jetzt, gerade weil ja auch Weintourismus so gefühlt, ich weiß nicht, vielleicht liege ich da falsch, aber gefühlt ja doch eher schon so ein bisschen von etwas besser betuchten Menschen gemacht wird. Inwieweit da jetzt auch so auf bisschen ökologische Sachen geachtet wird. Ja, du hast vorhin auch gerade erwähnt, Ressourcen, dass ja praktisch so ein Gebiet auch nur seinen begrenzten Raum hat, aus dem es leben kann. Und dieser Tourismus zieht ja diesen ganzen Rattenschwanz hinterher, also dass man auch essen geht, dass man übernachtet, dass man auch rumreisen muss, wo ja auch sehr, sehr viel Import stattfinden muss von außen, ja, also von Dingen, die man jetzt so aus der Region selbst gar nicht beziehen kann, aber man könnte ja unter Umständen schon sehr viel zum Beispiel am Essen drehen, ja, dass man sagt, ja, das Essen soll so viel wie möglich aus der Region bezogen werden, auch Energieversorgung und sowas, also denkt man sowas da auch in dieser Richtung mit oder ist das jetzt auch bei Weintourismus eigentlich kein Thema? Ökologie und sanfter Tourismus sozusagen?
Naja, ich glaube, das hängt, also das ist zumindest kein Teil dieser Studie, ne? Aber so generell, was so mein Eindruck ist, hängt das extrem davon ab, auch über was für ein Gebiet und was für eine Mentalität bei den Winzern halt auch dort besteht. Ne? Also ich meine, da gibt es ja so, von beiden Seiten des Extrems eigentlich alles. Ne? Also so von den kleinen ökologisch denkenden Winzern, die nur ein kleines Gebiet beackern, bis hin zu den ganz großen Weingütern, die halt auch auf einen ganz anderen Markt ansprechen. Ja? Mhm. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, schlussendlich ist ja der Wein, der Billigwein, den du irgendwie im Discounter bekommst für die Flasche für 1,99 € oder deutlich drunter, auch der kommt ja aus irgendeiner Weinanbauregion. Ne? Klar. Das ist jetzt vielleicht nicht zwingend eine in Deutschland, die wir jetzt konkret im Weintourismus betrachten. Aber ich meine, das sind ja die eigentlichen Massen, die verkauft werden. Da reden wir ja nicht davon, dass du irgendwie ins edle Weingut nach Eltville fährst und dir da irgendwie, weil du dir was gönnen willst, eine schöne Kiste feinen Riesling mitnimmst, sondern da reden wir ja wirklich über den großen Massenmarkt, das, was über die Discounter und Supermärkte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit abgebildet wird. Ja. Ich glaube, da muss man halt so ein bisschen unterscheiden, über wen man da redet. Und da ist natürlich so, klar, die großen Weingüter, die vor allem halt die Supermarktweine herstellen, das sind natürlich dann einfach die auch den Impact haben könnten. Ne? Mhm. Weil es ist schön, irgendwie einen kleinen Winzer zu haben, der irgendwie ein paar Hektar bearbeitet und der das vollkommen ökologisch korrekt und nachhaltig macht und irgendwie auch in allen anderen Produkten sich nur auf die Regionalität beschränkt. Super tolle Sache, ja. Die Frage ist halt nur, wenn wir das am Ende mal im Vergleich sehen, sozusagen mit der quantitativen Keule kommen, inwiefern dann der Impact wirklich das andere ausgleicht. Das Ausgleichen schon, sowieso schon mal nicht, aber schwierig. Ja. Und da ist halt die Frage, also kann man das überhaupt über eine ganze Region ziehen? Ne? Also da gibt es sicherlich irgendwie vielleicht auch Regionen, wo sich vielleicht auch die kleinen Winzer zusammentun, wo man irgendwie sagt, ja, wir einigen uns auf einen gewissen Standard, den wir machen wollen und wir wollen zum Beispiel auch, dass der Weintourismus an gewisse Sachen geknüpft ist. Das hat aber viel damit zu tun, wie halt sich A, die Region als gesamte Region versteht, andererseits aber auch, wie halt auch so ein Überbau da ist, ne? Also die entsprechenden Winzerverbände, die Zweckverbände, die natürlich auch so in diese Marketingschiene dann auch wieder reingehen, ne? Also, weil man kann ja zum Beispiel sehr viel machen, indem man beispielsweise auch dieses Thema, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wie kommt man überhaupt in die Region, ne? Und dass man zum Beispiel wirklich sagt, Tagesausflug mit der Bahn, warum denn nicht? Also ich meine, es ist ja auch immer ein bisschen schräg, du fahren jetzt irgendwie 100 Leute alleine mit dem Auto in Rheingau und parken dort ihr Auto, um dann irgendwie den Öko-Wein zu trinken.
Ja.
Also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein schräges Bild, ne?
Mm, absolut.
Von daher würde ich einfach sagen, das hängt viel davon ab, wie die einzelnen Akteure in der Region zusammenarbeiten und in was so ein bisschen auch die Marschrichtung ist. Ne? Also, was ist das Ziel? Wo will man hin? Hm. Welche Standards will man möglicherweise gemeinsam erreichen? Hm. Weil wenn jeder Einzelne so ein bisschen vor sich hin köchelt und natürlich kannst du irgendwie sagen, ja, ich mache alles besonders nachhaltig und dann kostet dein Wein sicherlich auch eine Mark mehr. Und dafür habe ich meine Zielgruppe. Die Zielgruppen wird es immer geben. Du wirst immer Leute, die haben, die schlussendlich ist das ja wie bei jedem anderen Produkt, bei jedem anderen hochwertigen Produkt auch, du verkaufst ja am Ende nicht nur den Wein, der einen gewissen Standard hat, sondern du verkaufst ja auch immer diese Story dazu. Ne?
Genau.
Du erzählst dann irgendwie deine Familiengeschichte, du erzählst, wie halt irgendwie diese spezielle Weinlage den Einfluss auf die Qualität am Ende hat und so. Und das ist ja am Ende das, was auch diesen emotionalen Mehrwert, den du ja dir dann auch sozusagen in Euro ausdrücken lässt.
Naja, ja, klar, das macht den Reiz, ja, die Geschichten und dass man dann praktisch dadurch, dass man da so dran Anteil nehmen kann, so das Gefühl hat, ich werde so ein bisschen auch ein Teil von dieser Geschichte, gell, dass man die Menschen kennenlernt, die das aufgebaut haben oder die das weiterführen seit mehreren Generationen. Das ist natürlich ein unheimlicher Reiz, den man so jetzt in anderen Bereichen des Tourismus so nicht so unmittelbar hat.
Genau, und dann kommt ja auch noch, das wollte ich vorhin noch anmerken, kommt ja auch noch dieser Aspekt der Kulturlandschaft und der Kulturlandschaftspflege auch mit rein. Mhm. Ja? Dass wir ja sozusagen so eine Weinregion durch diese sehr spezielle Landschaftsform, also durch diese durch den Menschen gestaltete Landschaftsform eine Kulturlandschaft haben, die ja aber auch gleichzeitig einer Veränderung unterliegt. Einerseits durch den Klimawandel, andererseits durch Anpassungen in der Art und Weise, wie wir den Weinbau betreiben und so weiter und so fort. Und da ist ja auch immer so ein bisschen diese Frage so, hält man da so einen Status quo? Einfach so, weil wir haben das schon immer so gemacht, ne? Also so ein sehr bewahrende Herangehensweise und so eine doch sehr etwas konservative Einstellung. Oder sagt man irgendwie, es geht uns darum, auch ein Produkt, eine Idee, eine Kulturlandschaft auch weiterzuentwickeln.
Mhm.
Das sind ja auch ganz entscheidende Fragen, die damit reinzählen. Und wenn ich beispielsweise dann diesen Weintourismus weiterentwickeln möchte, dann suchen die Menschen ja auch das vermeintlich Schöne in der Landschaft. Oder zumindest das, was ihnen auch vielleicht vermittelt wird und wo man sagt, okay, so hat ein Weinberg auszusehen, so empfinde ich das als schöne Weinlandschaft, so empfinde ich das als schöne Kulturlandschaft. Das ist ja ein sehr komplexer Aushandlungsprozess, der da stattfindet. Einerseits zwischen denen, die den Raum gestalten, andererseits zwischen denen, die das sozusagen als Klammer über dieser Kulturlandschaft prägen und andererseits aber auch durch die Bilder, die beispielsweise durch das Marketing erzeugt werden, ja, Also diese klassische Frage, das bezieht sich zwar meistens auf den Mittelrhein, aber warum ist das am Rhein so schön? Ja, das sind ja komplexe Bilder, die entstehen und die auch wieder auf Erwartungshaltungen zurückgeführt werden können. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, der mit diesem Punkt Marketing, ja, dafür sorgt, ob das Ganze geht oder nicht und vor allem auch, was die Leute dann vor Ort erwarten.
Ja. Was ich ja auch spannend fände, ich meine, heute hat man halt, wie du gerade auch sagst, ja, immer so ein, ich sag mal jetzt, klassisches Klischeebild vor Augen, wenn man an Weinregionen denkt und sowas, ja, dieses schöne Rheintal und oder da unten im bei Freiburg, du hast es ja vorhin schon genannt, ich habe das gerade wieder vergessen.
Baden, beziehungsweise der Kaiserstuhl.
Genau. Aber wenn man mal so auf alte Landkarten guckt oder selbst auch auf gute, moderne topografische Karten, da sieht man ja oft so in diesen Gemarkungsbezeichnungen noch, dass es früher irgendwie überall Weinberge gegeben hat. Ja, selbst bei mir in meinem Heimatdorf in Karben, nördlich von Frankfurt, gab es eine Gemarkungsbezeichnung Urbans Weingärten. Also ganz normal hinterm Dorf, am Waldesrand. Das fände ich auch spannend, das mal wieder so also in die Richtung zu denken, kann man nicht Wein auch wieder so mal auch in Gebieten anbauen, wo es jetzt nicht so super tolle Bodengegebenheiten und klimatische Gegebenheiten sind, aber wo man einfach auch mal wieder anfangen könnte, so ein bisschen mehr Diversität in der Landnutzung hinzukriegen und auch diesen Wein wieder mehr so in die Breite zu kriegen. Ja, nicht immer nur diese super Top-Sorten, die dann auch alle ganz toll schmecken, sondern auch mal so ein bisschen was anderes, Ungewöhnliches. So in der Richtung fänd ich das auch mal interessant zu denken.
Bin ich absolut bei dir. Das hat aber natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie stark das formalisiert ist. Ne? Also, weil, wie gesagt, es gibt diese 13 Weinanbaugebiete in Deutschland. Mhm. Und das sind sozusagen, die sind ja im Weingesetz festgehalten. Ne? Mhm. Also, das ist ja ein ganz formalisiertes Ding. Also, dass man halt wirklich sagt, in diesen Gebieten wird in Deutschland Qualitätswein angebaut. Ne? Und, also da ist ja sogar so, ich meine, hier oben am Lorberg in Frankfurt wird ja auch Wein angebaut. Das ist ja so ein ganz kleines Weinanbaugebiet. Ja? Aber das gehört dann formal, soweit ich weiß, zum Beispiel auch zum Rheingau.
Ach ja? So, das ist also, ja witzig. Okay.
Das darf sozusagen kein einzelnes Gebiet sein, sondern das gehört dann sozusagen, weil es das nächstgelegene ist, sozusagen formal dann zum Weinanbaugebiet Rheingau dazu.
Okay.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Antwort auf diese Frage, die du da gerade hast. Ich meine, anbauen kannst du den Wein natürlich, aber diese Weinanbaugebiete, das meint halt, das sind halt zusammenhängende Regionen in Deutschland, in denen wirklich kommerziell Wein angebaut wird. Ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen dieser Unterschied.
So marketingtechnisch wahrscheinlich auch einfach wichtig.
Ja, nicht nur marketingtechnisch, sondern auch in diese Richtung, dass man sozusagen eine gefasste Region hat, in der zum Beispiel auch gewisse Standards eingehalten werden. Ja? Also in denen die Winzer organisiert sind, in denen nach gewissen Standards gearbeitet wird und da halt auch so ein gewisser gesetzlicher Überbau drumherum ist.
So ein Duktus, wie so eine Gilde, gell?
Richtig, ja. Wo ja zum Beispiel aber auch die Räume einzeln durchdefiniert sind. Ne? Also dass du hast dann sozusagen die Großlagen, dann hast du die Einzellagen, die ja sozusagen dann einzelne Hänge innerhalb, also einzelne Berge darstellen innerhalb einer Region. Also das ist ja auch auf so einer geografischen Ebene unfassbar spannend. Ja, also dass halt einzelne Standorte aufgrund der Bodenverfügbarkeiten, aber auch zum Beispiel der Beschattung, da entstehen ja überall wirklich einzelne, wirklich so Mikroklimati, die darüber entscheiden, ob das ein guter oder nicht so guter Standort ist und damit eine gute oder nicht so gute Lage ist. Mhm. Also da können wir noch zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber reden. Das ist ja nochmal eine ganz spezielle Herangehensweise an Raum.
Ja, genau.
Also super spannend. Und das ist halt auch so am Ende des Tages das, womit dann halt die einzelnen Stories erzählt werden. Das sind ja einfach Erzählweisen, wie man mit Raum umgeht und wie man am Ende halt sagt, pipapo, vor allem wenn das halt Einzellagen sind, die dann zum Beispiel auch nur eine bestimmte Menge an Wein überhaupt liefern können. Das ist ja nicht beliebig skalierbar.
Hm. Ja. Geschichten finde ich ein schönes Stichwort.
Ja.
Wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt ganz gerne mal zu meiner Buchvorstellung so langsam überleiten.
Prima. Dann kommen wir sozusagen zum großen Final.
Genau, aber erst nochmal danke für das echt spannende Thema Weintourismus.
Sehr gern.
Finde, da hast du wie immer mal aus einem sehr interessanten Nischenthema viele tolle Aspekte herausgearbeitet. Mal gucken, wann ich das nächste Mal selber auf Weintour gehe.
Ich begleite dich da gern.
Ja. Also ich war nur einmal, waren wir mal so ein bisschen in Südfrankreich. Da habe ich sehr schöne Erinnerungen, auch auf so einem Hofgut. Und immer mit vielen Geschichten, genau. Ich würde jetzt gerne ganz kurz noch dieses Buch vorstellen, was ich ausgewählt habe für heute. Weil das hat auch sehr viel mit Geschichten zu tun. Und zwar ist das ein Buch von David Abram, einem US-Amerikaner. Also das wurde natürlich original auch in Englisch geschrieben, aber gibt es eben inzwischen auch auf Deutsch mit dem Titel Im Bann der sinnlichen Natur. Und also David Abram ist ein Kulturanthropologe, aber auch so ein bisschen Kulturökologe und Philosoph, der sich in seinen forscherischen Anfängen nach Südostasien begeben hat, also nach Indonesien, mit dem Ziel, die Praktiken der Magier, die es ja da bis heute teilweise noch gibt, zu untersuchen. Und zwar hat er das mit einem ganz interessanten Ansatz, sehr außergewöhnlichen Ansatz gemacht. Also er ist nicht hingegangen, hat irgendwie sich beobachtet und Interviews geführt und irgendwelche Erhebungen aufgestellt und sich da so als der Forscher und Wissenschaftler hingestellt, sondern er war selber ein Trickkünstler und hat sich dann vor Ort als Magier ausgegeben und mit dem Interesse, Austausch zu pflegen mit anderen Magiern. Ja? Und er wurde eben durch seine kleinen, aber feinen Fähigkeiten, die er so hatte, seine Tricks, wurde er sehr schnell so in diesen Gruppen akzeptiert, weil sie auch einfach gemerkt haben, der hat so ein bisschen drauf, er versteht dieses Handwerk, was wir auch zumindest bis zu einem gewissen Grad auch hier benutzen und auch tun. Also was jetzt nicht heißt, dass das alles Trickkünstler sind, ja, aber so von der Herangehensweise, von der Denkweise, die Wahrnehmung zu verändern, ja, auch gegenüber anderen Menschen, war es doch schon sehr ähnlich. Und hat damit so einen sehr interessanten Bezug zu diesen Menschen bekommen. Genau, das war so der Anfang und darum geht es auch sehr viel am Anfang in seinem Buch, ja, um seine Erfahrungen und seine Geschichten, die er da erlebt hat mit diesen Menschen. Aber er kommt dann immer mehr, seine Arbeit verschiebt sich dann immer mehr zu dieser Frage, warum haben wir aus dem Westen kommende moderne Menschen diesen Bezug zu unserer Umwelt, zur Natur, zur Erde so extrem verloren. Ja, und das ist eben erst aufgefallen, als er in diesen Gesellschaften Zeit verbrachte und lebte, also in Indonesien, in ländlichen Dörfern, wo eben die Menschen noch diese Beziehung pflegen und auch leben. Und diese Frage kam für ihn immer mehr in den Vordergrund. Ja, was ist es, was uns so weit weggebracht hat von dieser Welt, dass wir heute größten Teil unserer Zeit nur noch in künstlichen Räumen, am Computer, in Autos, in Büros verbringen, aber eigentlich gar nichts mehr verstehen von den Dingen, die da draußen in der mehr als menschlichen Welt passieren. Und dieser Frage geht er dann in diesem Buch nach, ja. Und er kommt dann sehr schnell auf, auch auf die Sprache, ja, dass wir eigentlich in dieser Sprache, die wir heute sprechen, praktisch darin schon, dadurch, dass es alles nur noch phonetisch ist und in zusammengesetzten Buchstaben, den Bezug zum Ursprung gar nicht mehr leben können in der Sprache, ja, weil diese Sprache sehr kopflastig, sehr logisch, rationell ist. Also auch zum Beispiel die geschriebenen Buchstaben, nicht wie man es noch im Chinesischen so ein bisschen sieht, ja, dass die Sprache ursprünglich mal eine Bildersprache war, die ganz oft immer im Bezug zu Dingen in der Natur waren, ja, also Bilder von Tieren, Bilder von Zuständen in der Natur. Und gibt dann im Verlauf seines Buches immer wieder auch Ideen und Hinweise, wie man doch wieder auch diesen Bezug stärken könnte und weiter ausbauen könnte. Also und geht da sehr, sehr tief und eben auch mit einem sehr phänomenologischen Ansatz. Also er bezieht sich sehr stark auf Husserl und auf Merleau-Ponty, diese großen Phänomenologen des 20. Jahrhunderts. Und umreißt damit in seinem Buch also eine Phänomenologie der Natur, aber mit ganz praktischen und alltagsweltlichen Erfahrungserlebnissen, aber auch Ideen, wie dieser Bezug wieder mehr hergestellt werden könnte, ja, und eben nicht im Sinne von wir brauchen mehr Naturschutz, wir brauchen mehr biologische Landwirtschaft, sondern eben ganz klar mit der Botschaft, wir müssen unser Denken über diese Welt verändern. Sehr, sehr spannend. Ich bin immer noch dabei, ich bin noch nicht ganz durch, habe es in Teilen erst überflogen, aber habe schon sehr viel Aufsätze von David Abram gelesen, auch schon sehr viel aus anderen Ecken von ihm gehört. Sehr empfehlenswert und eben, wie gesagt, jetzt endlich auch auf Deutsch verfügbar.
Sehr schön. Wer hat das denn übersetzt?
Das wurde übersetzt von Matthias Festerer. Der ist bekannt unter anderem auch durch seine Mitarbeit bei der Zeitschrift Oya.
Ah,
so eine alternative Zeitschrift über alternatives Leben in Deutschland. Also er und Jochen Schilk, das waren die beiden, die das aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt haben.
Alles klar, spannend.
Und ist in dem Verlag Think Oya erschienen.
Cool.
Ja, Verlag Think Oya, Imprint des Drachenverlag GmbH Klein Jasedow.
Ich werde das als Link einfach zum in die Shownotes setzen.
Gut, sehr schön. Danke.
Ne? Cool. Ja, danke ich dir dafür, mein Lieber. Sehr, sehr spannend.
Ja, ebenso.
Und ja, bin ich sehr gespannt, was uns beim nächsten Mal erwartet. Und ich habe jetzt einige Punkte, über die ich noch ein bisschen nachdenken muss, die ich einfach mal so als Input heute mitgenommen habe. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und euch allen noch einen schönen Juli erstmal. Ciao, mein lieber Stefan.
Ja, mach's gut, Chris. Danke fürs Gespräch. War interessant wie immer. So grob in einem Monat dann wieder, gell?
Ganz genau. Ja. Ahoi.
Ahoi, ahoi.